Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 177, heute mit Felix.
ZFS.
Und
Fuck yeah.
Und mit Markus.
Sunshine and Rain.
Ja, Überflutung fast hier. Das, Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, genau. Wir haben irgendwie auch so ein bisschen Sommer, Herbst, Winterpause gemacht. Also ich meine, gestern kam hier so große Hagelkörner runter, dass es war eher Winter.
Ja. Echt? Aber die Temperaturen sind durchgängig sommermäßig.
Ja, ja, es ist klar. Es ist, also ich schwitze schon beim Rumsitzen nur irgendwie, aber gestern hatten wir trotzdem kurzzeitig einen weißen Garten, weil es große Hagelkörner gab. Ja. Also, wie gesagt, alles dabei. Und wir sind halt wieder auch mal wieder da. Ja. Genau. Der andere Felix, der campt ja auf der SHA 2017. Wofür stand das nochmal?
Also das 2017 steht ziemlich sicher für das Jahr.
Ja, ja. Und sonst war ich denke, irgendwo in...
Das andere ist schon angelehnt an die Shardings und ansonsten steht es für Still Hacking Away.
Ja, genau. Und es war irgendwo in den Niederlanden.
Ja.
Aber wo genau?
In Zeewolde.
Ah ja.
55 Kilometer east of Amsterdam.
Ah ja. Ja, stimmt. Da sehe ich es. Jetzt bin ich auch auf der Seite gelandet, genau. Ja, wunderbar. Ja, der könnte uns dann wahrscheinlich nächstes Mal ein bisschen was davon erzählen. Hat halt kein Equipment mit oder nicht das Richtige dafür, um heute dabei zu sein. Aber sicher, wenn es da nicht auch so viel regnet, sicher eine nette Geschichte.
Der Countdown läuft noch. Das heißt, es geht erst um Mitternacht los?
Ja, es geht erst morgen richtig los, ja. Genau, aber man muss ja vorher anreisen. Die haben wahrscheinlich auch nicht das Problem mit diesem Gigabit-LAN-Netz irgendwo mitten in der Pampa zu kriegen. Also von daher.
Nee, die können sich einfach Equipment hinstellen.
Ja, die machen das einfach.
Geht schon. Ich habe auch schon Bilder gesehen von Zelten, die verregnet wurden.
Ja.
Also ich glaube, es sind da halt auch schon Leute da, die logischerweise aufstellen müssen.
Ja.
Und oder wollen los. Oder früher da sind.
Ja, ich habe auch schon,
ja auch schon da.
Netzwerk-Equipment, Fotos habe ich auch schon gesehen und so, ja, ja.
Ja.
Sind schön dabei. Ja, wir sind leider nicht da, aber vielleicht sind wir demnächst auf der Frostcon. Die ist auch bald, nämlich die war 19.20, ne?
19. August.
Genau, wieder in St. Augustin. Zumindest der Markus wird da sein, ich werde wahrscheinlich auch da sein. Ja, gucken wir mal. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ist Programm schon raus? Ist schon letztes
Mal. Ich habe auch nicht reingeguckt.
Letztes Mal war es noch nicht, als ich auf der Webseite war. Programm.
Der T-Shirt-Shop ist open. Wenn man T-Shirts haben will, kann man die jetzt schon vorbestellen. Ja. Da kam jetzt die Tage die E-Mail rum.
Genau, aber Projekt, Vortragsprogramm 2017, ja doch, da ist es auch schon online. Kann man sich auch reingucken, ob es irgendwas Interessantes gibt für den einen oder anderen. Dann, ja. Also ich werde wieder ein paar Sticker mitbringen. Also wer in der Gegend ist und Sticker haben will, kann gerne kurz mich auf irgendwelchen Kanälen anschreiben und sagen, hallo hier, treffen mal bitte Sticker und so. Dann kriegen wir das gebacken. So, dann sind wir schon bei den Veranstaltungen durch, die in nächster Zeit so sind. Zumindest da, wo wir sind, oder? Felix, bist du noch irgendwo Lead Name?
Nö. Nicht, dass ich wüsste.
Nicht, dass du wüsstest. Gut. Und ich meine, dann im Dezember dann wieder in Leipzig, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin.
Geht noch ein bisschen, ja.
Aber vielleicht seid ihr anderen ja auch alle im Urlaub. Also hier haben die Ferien auch gerade erst angefangen irgendwie. An der Gegend sind sie schon fast wieder vorbei. Ja, ist ruhig. Also auf Arbeit ist irgendwie ruhig. Auf den Straßen ist ruhig. Alle sind irgendwie weg. Ja. Vielleicht auch, weiß ich nicht, ja, um zum Entspannen oder um nicht die Hitze hier mit Hagelkörnern abzukriegen, keine Ahnung. Wir haben mindestens mehrere Tote der Woche. Genau, und zwar dieses Remix OS ist eingestellt worden. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Das war dieses auf Android-Basis für PCs entwickelte ja, OS. Also ja, nicht wie Chrome OS, sondern halt auf Android-Basis wirklich. Und ja, ja, gibt es halt jetzt irgendwie nicht mehr.
Hat das jemand benutzt?
Nee, scheinbar nicht.
Nee.
Sonst.
Nee, darum. Es gab ja einen chinesischen Hersteller dahinter, die auch eine Kickstarter-Kampagne hatten.
Ah ja, okay.
Und die haben jetzt zurückgezogen. Die hatten zwar noch vermelden lassen, dass ihr Remix.io funktioniert.
Ja. Yeah.
Aber jetzt haben sie dann wohl gesagt, das hat keine Zukunft.
Okay.
Und die Kickstarter-Funding-Leute, die kriegen ihr Geld wohl zurück.
Na, wenigstens das. Kann man auch nicht von allen Kickstarter-Kampagnen sagen. Gehen ja einige flöten, sozusagen. Von dem her ist es ja schon fast, muss man ja schon fast froh sein, wenn man sein Geld noch zurückkriegt.
Aber ja, ich meine, das ist ja genau das Ding bei Kickstarter. Man kauft, es ist halt kein Shop, man kauft sich nicht ein Produkt, sondern man kauft sich die Option, ein Produkt zu bekommen, wenn es klappt.
Genau, und so ein bisschen wie Aktien. Ja, du
ja, genau,
investierst halt in ein Unternehmen und hoffst, dass das irgendwie was wird und wenn es pleite geht, ist halt dein Geld weg. Ja,
genau.
Sind deine Aktien nichts mehr wert.
Failure is always an
option. Um nicht pleite zu gehen, machen die Chinesen, die hinter dem Remix OS standen, das wohl auch. Die haben sich entschieden, sich aus dem Consumer Software und Hardware Geschäft zurückzuziehen und in Zukunft mit Unternehmenskunden zusammenzuarbeiten. Ist natürlich auch viel weniger stressig. Sollte man meinen. Das wirklich so ist, würde ich immer noch mal ein großes Fragezeichen hintersetzen.
Sind deine Kunden so schlimm, ja?
Vielleicht ist es auch das Sommerloch.
Ja.
Nein, grundsätzlich glaube ich, dass ich noch ganz gut gelitten bin, wenn ich so, viel schlimmer sind die Storys, die ich mir so von Freunden und Bekannten und Leuten, die man sonst so aus der Branche kennt, anhören darf. Die Storys der anderen sind zum Glück immer schlimmer als die eigenen.
Nur dann. Ja, ja, gut, genau. Dann vielleicht einfach nur einen langweiligen Job haben und nichts tun oder so. So im Sommer. Rumsitzen oder keine Ahnung.
Nein, da fällt einem die Decke auf den Kopf. Das macht auch keinen Spaß. Dann würde ich tatsächlich eher den Stress wählen, wenn ich wirklich wählen müsste.
Gut. Ja, so ein bisschen, ja. So nicht so viel, so ein bisschen halt. Wäre ganz gut. Ja.
Genau.
Anstelle von Stress oder Arbeit wählen, kann man ja vielleicht auch einfach mal ein MS Paint aufmachen und drin malen. Oder nicht?
Das ist auch entspannend. Ich denke, das ist auch der Grund, warum dieses Programm so eine große Beliebtheit gewonnen hat, weil die meisten Leute es dann bei während irgendwelchen Telcos nebenbei aufmachen hatten und da drin rumgemalt haben.
Echt? Ich habe gedacht, das ist das Tool, damit man sich Screenshots speichern kann.
Ja, für das benutze ich es auch die ganze Zeit.
Doch oder? Ich meine, alle anderen Betriebssysteme haben sowas einfach eingebaut, ja, dass man einen Screenshot macht und dann landet der halt irgendwo, aber irgendwie Microsoft hat es ja nicht auf die Reihe gekriegt und deswegen, ich glaube, das letzte Mal vor 3 Jahren, als ich das verwendet habe oder so, war das echt nur aufgemacht, weil ich wusste, da kann ich einfach sagen, hier, einfügen, ja, und dann war der Screenshot da sozusagen.
Ja, die es hatte sich dann ja dann gut auch aus diesem Paint, diese Paint-Künstlerszene entwickelt. Also auch in meinem Freundeskreis gab es Leute, die sehr viel Leidenschaft da reingesteckt haben, wirklich beeindruckendes Zeug mit Paint zu erschaffen. es ist eine eigene, ich glaube, es ist eine eigene Nerd-Kunst-Kategorie, Paint-Bilder.
Hm. Ja. Na gut, heutzutage würde ich das, würde ich Digital Painting halt dann irgendwie anders machen, ja. Wenn dann wenigstens Krita nehmen oder irgendwas. So mit.
Ja, das sind ja die Profis. Nein, beziehungsweise, nein, das ist ja, ich glaube, dass es mit Microsoft Paint gemacht ist, ist Teil der Kunst.
Ach so, okay, diese ja. Paint sieht man da.
Ja.
Ja, okay. Deswegen heißt es auch Paint, gell, weil da Paint dabei ist. Mhm. Ja, okay, jetzt habe ich endlich verstanden. Gut.
Aber
okay.
Ist es jetzt wirklich tot oder?
Ich habe
nur die reißerischen Schlagzeilen gelesen, so, ja, MS Paint ist tot und bla und blub, aber ist es wirklich einfach ganz weg?
Nein, es wird halt nicht mehr weiterentwickelt. Es ist halt so lange da, bis es halt nicht mehr tut. Ja, so. Also, Microsoft macht es halt nicht weiter und es kann durchaus sein, dass es bei einem der nächsten Updates dann halt irgendwie weg ist oder so. Also, ja.
So halbtot.
Also es wird nicht mehr weiterentwickelt und könnte halt dann irgendwie rausfallen. Wie Outlook Express übrigens auch. Ich weiß nicht, wer das noch verwendet, aber nur mal so, passiert in dieselbe Kategorie. Aber es gibt irgendwelche Leute, die so rumgeheult haben, dass Microsoft jetzt schon gesagt hat, ja, wir machen, stellen es da irgendwie noch in so einen Store, können es kostenlos weiter benutzen. Ist zwar nicht mehr Teil des Betriebssystems, aber macht er, was er wollt. Aber auch da wird es garantiert, wenn es Breaking Changes gibt, halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber ich meine, ja, so ist halt. Also wenn Microsoft halt irgendwann mal, weiß ich nicht, von 64-Bit auf 128 geht oder keine Ahnung, dann würde es halt nicht mehr funktionieren. Dann würde auch ZFS übrigens endlich mal Sinn machen, gell?
Ja.
Aber erst dann. Vorher macht es nämlich keinen Sinn.
Nee, es macht auch jetzt schon ganz viel Sinn.
Nee, macht's nicht.
Im Gegensatz zum anderen Filesystem, wie hieß das nochmal? Ah ja, genau, ButterFS. ButterFS has been deprecated. Und zwar nicht von irgendwie FreeBSD oder irgendwie so einem obskuren Betriebssystem, sondern von Red Hat. Und zwar haben sie mit dem Red Hat Enterprise Linux, ich glaube 7.4 oder so, haben sie jetzt gesagt, ja, dieses ButterFS und so, ja, war ja bisher in so einem Technical Preview State. Und jetzt haben sie gesagt, ja, ist es wohl doch nicht, benutzt doch dieses ZFS. Also nein, sie haben nicht gesagt, man soll ZFS benutzen.
Könnte aber sie gar nicht sagen, einfach, weil es ist ja nicht offiziell unterstützen.
Ist ja nicht Open Source so richtig oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, ButterFS ist es halt auch nicht, zumindest nicht auf Red Hat.
Aber ja,
wenn ihr
genau.
So Enterprise Linux habt, dann müsst ihr euch jetzt vielleicht dann umschauen und was anderes einsetzen.
Genau, müsst ihr einen SUSE Enterprise Linux nehmen, weil da ist es halt das Standard-Ding.
Noch.
Ja, noch, ja. Ja, also ich meine, Red Hat ist halt garantiert auch enttäuscht, dass sich das ButterFS die letzten 10 Jahre irgendwie nicht so groß weiterentwickelt hat. Die Hoffnungen waren halt groß. Und viele Funktionen sind ja auch da, ja, wie gesagt, so ich betreibe ja auch ButterFS RAID 10 seit, keine Ahnung, 2-3 Jahren jetzt ohne Probleme und bin total happy damit, aber wer halt auch so bestimmte Features wie Deduplication oder halt auch nur in Anführungsstrichen RAID 5 oder 6 gerne hätte, der ist, kommt da halt nicht hin. Und dann gibt es ja immer noch die Leute, die sagen, ach, ButterFS ist broken by design. Die Diskussion will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Aber es hat sich halt gezeigt, dass die Entwicklung nicht so schnell vorwärts geht, wie mehrere gehofft haben. Und ich hatte dann halt auch gedacht, naja, wenn SUSE sich jetzt in den Ring schmeißt und ist ja auch als Standardsystem, als Standard-File-System verwendet, also für die Root-Partition, dass sich da nochmal ein bisschen was ändert. Und sie haben ja auch ein paar nette Sachen ringsrum gestrickt, wie dieses Snapper, dass du wirklich, wenn du es halt installierst und ein Update machst, legt er dir gleich einen Snapshot im Hintergrund an. Und wenn dann halt irgendwas kaputt ist, kannst du halt den Snapshot direkt starten, musst dich halt um alles andere einfach gar nicht mehr kümmern. Und benutzt halt auch Subvolumes für unterschiedliche Sachen.
Funktioniert das auch für Kernel-Dinge? Also wenn du den Kernel updatest, kannst du dann einfach zurückgeben, alter Snapshot booten und alles geht.
Da ist dann erstmal nur Read-Only. Wenn du den dann halt dauerhaft wieder behalten willst, müsstest du das halt noch machen. Aber ja, habe ich schon ein paar Mal, habe ich das schon benutzt, dass irgendwas nach dem Update irgendwie buggy war. Also ich benutze ja OpenSUSE als die Rolling Release Sache, also Tumbleweed, hier auf meinem Laptop auch. Und wenn halt irgendwas bei einem Update danach irgendwie komisch aussieht, ja, dann bootet man halt einfach den letzten Snapshot und ist wieder gut.
Ja, genau, weil das ist halt ein super praktisches Feature, das, weil es kann halt immer sein, dass beim Kernel-Update oder beim Update allgemein halt irgendwas kaputt geht und wenn man dann halt einfach schmerzlos zurückrollen kann und sagen kann, ja, jetzt warte ich halt 2 Wochen, bis es gefixt ist und dann fällt es einem halt auch viel leichter, immer die Dinge zu updaten, weil die Angst dann nicht so groß da ist, wenn man irgendwas kaputt geupdatet hat, dass man dann irgendwie nie mehr aus diesem State rauskommt und dann ein System hat, was irgendwie für 2-3 Wochen nicht produktiv funktioniert. Oder wo man dann viel Arbeit reinstecken muss.
Ja, besonders für jemanden, also für die meisten Leute, die ihren Computer benutzen wollen, ist 2-3 Wochen nicht funktioniert, halt gar keine Option.
Ja, 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 deswegen, halt, genau, gehst du halt zurück, arbeitest halt ohne Probleme damit und dann, wenn es halt soweit ist, kannst du ja wieder updaten. Genau. Ja. Nee, und bei Red Hat wird jetzt, also solange es Red Hat Enterprise Linux 7 ist, wird natürlich ButterFS weiter unterstützt. Aber sobald es dann irgendwann mal ein 8 wird, fliegt es halt raus. Aber ich meine, wer weiß, was bis dahin noch passiert. Ja, vielleicht kommt ja noch jemand mit ein paar Millionen um die Ecke. Ich bin auch gespannt, da müssten wir vielleicht den Marc nochmal fragen. Der hat doch da bei Facebook arbeiten doch auch noch irgendwelche Leute an ButterFS rum. Er hat auch immer von irgendeinem weiter entfernten Kollegen erzählt, der da irgendwie an ButterFS arbeitet. Vielleicht müssten wir da nochmal nachfragen, wie da der Stand ist. Aber ich merke halt, dass extrem viele Leute einfach enttäuscht sind, dass die Entwicklung von ButterFS nicht so schnell vor sich ging, wie erhofft. Und ja, und jetzt der Move von Canonical, ZFS schon mit einzubauen, obwohl es da ja rechtliche Probleme geben könnte. Und ich kann dir sagen, sobald das irgendeine Traktion gewinnt, und Canonical damit irgendwie richtig viel Geld macht, kommt Oracle vorbei und klagt die halt einfach nieder.
Ja.
Kannst du halt Gift drauf nehmen, ja. Weißt du, solange die halt keinen Business Case dafür sehen und mit ZFS halt auf Linux sich kein Geld verdienen lässt, juckt es die halt mal überhaupt nicht. Dann haben sie genug andere Baustellen, aber sobald es halt irgendwie das Ding sein könnte und man da Geld machen kann, dann kommt halt Oracle und sagt, jetzt wollen wir mal Geld dafür haben. Und dieses Problem wirst du halt nicht los. Ja, da kannst du noch sagen, wir glauben irgendwie, dass das hier lizenztechnisch passt.
Es gibt da eine Lösung. Es nennt sich ein Betriebssystem einsetzen, was dieses Lizenzproblem nicht hat.
Ja, Sun.
Warum, Solaris, hat, ja. Warum hat BSD dieses Lizenzproblem weniger als andere? Liegt das nicht an dem Dateisystem?
Nee, das Problem ist, dass das ZFS unter dieser CDDL, glaube ich, released ist und es ist halt rechtlich, so wie es aussieht, sehr unklar, ob die kompatibel mit der GPL ist oder nicht.
Und das ist das, wie Oracle die wegklagen könnte. Das ist gar nicht mal, dass sie da Patente drauf hätten oder so.
Das vielleicht.
Haben sie garantiert auch drauf, ja, aber.
Irgendwo
aber
schon.
Aber trotzdem könnte halt Oracle auch sagen, irgendwann, ja, wir machen neue Versionen halt, oder sie entwickeln ja, glaube ich, auch bestimmte Features einfach gar nicht mehr unter der CDDL, sondern machen es halt abseits. Und dann müssen halt die ganzen FreeBSD oder ganzen BSD-Entwickler und auch die Linux, ZFS und Linux-Entwickler müssen halt die ganzen Features nachimplementieren. Und
aktuell läuft es andersrum. Aktuell gibt es dieses Open-ZFS-Projekt. Und das sind die Leute, die das ZFS eigentlich mittlerweile weiterentwickeln. Und Oracle
kümmert sich
hat
nicht mehr.
Angefangen, Dinge von da zurück zu portieren in ihr Closed-Source-ZFS, das sie haben.
Okay.
Also aktuell ist der Open-Source-Teil, der dann halt eben die Basis für ZFS und Linux ist und halt auch die Basis für das ZFS, was wir in FreeBSD haben, ist entwicklungstechnisch weiter und das wird dann irgendwie von einigen Firmen dann halt vorangetrieben, die das benutzen.
Okay, komisch. Na gut. Ja, gut, wenn die da Business Case haben.
Ja, genau, weil Oracle halt aktuell nicht so aussieht, als hätten sie irgendein Interesse, damit großartig was zu machen. Und ist da halt
Oracle so hat genau ein Interesse und das ist purer Business Case. Wenn Oracle keinen ausreichend großen Business Case sieht und das ausreichend groß ist tragischerweise auch noch recht wichtig bei denen, dann tun sie es nicht. Und das ist, ich bin ja recht tief in der Java-Community unterwegs und interessiere mich da viel und es ist einfach traurig mit anzusehen, wie viele Sachen sie haben liegen lassen, seitdem die ganze Java-Geschichte bei Oracle aufgehangen ist, die durchaus Potenzial hatten und die vom Markt auch wirklich nachgefragt werden. Aber wenn halt nur 7% statt 11% Dividende oder Rendite rausspringen, dann macht Oracle es nicht. Und das ist ja an vielen Fronten einfach schade.
Tja.
Das ist frustrierend. Gerade auch für eine Community, die um so eine Plattform drumherum aufgezogen wird, ist es extrem frustrierend. Und dann ist das, was Ingo sagt, natürlich auch nochmal ein Damoklesschwert für die Open-Source-Community hinter Canonical. Wenn die jetzt groß auf das Dateisystem setzen und dann weggeklagt werden von Oracle-Anwälten, dann wird das natürlich nochmal wieder zu viel Frustration sorgen. Und nachdem ButterFS jetzt schon für viel Frustration gesorgt hat, sollte man doch eigentlich nach einer Option suchen, wie man dem aus dem Weg gehen kann und diese Energie positiv verwenden kann.
Ja, also was man sieht, ist, dass halt in XFS ziemlich viele Features jetzt reinkommen. Und ich glaube, dass es auch, also XFS ist sowohl unter SUSE für das Home Directory zum Beispiel der Standard, als auch, ich glaube, auch bei Red Hat ist es das Standard-Dateisystem jetzt, wenn du so ein System installierst halt. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Kann auch sein, dass sie noch an irgendwelchen Stellen XFS, ext 4 verwenden. Aber ja, so XFS ist irgendwie da gerade in der Mache und übernimmt halt auch viele Features, die auch dann in Richtung Deduplication und sowas gehen sollen. Also das kommt jetzt so langsam. Scheinbar tut sich da in der Entwicklungsrichtung ziemlich viel gerade. Und scheinbar setzt man jetzt bei Red Hat dann halt auf dieses Pferd. Ja. Und auf der anderen Seite, Red Hat und Co. machen halt auch ihr Geld mit Cluster-Dateisystemen. Also Red Hat selber hat ja zwei Cluster-Dateisysteme im Haus, nämlich ClusterFS und Ceph. Und da zeigt sich auch gerade die stärkere Entwicklung Richtung Ceph, also dass sie halt sehr große Scale-Out-Dateisysteme halt in sowas machen. Ja, und dann halt lokal XFS verwenden.
Oh. Ist sicher auch.
Ja, da machen die mit auch, das ist auch wieder der Teil, womit die Geld machen, ja, als großen, als Anbieter dann halt von irgendwelchen Storage-Lösungen oder sowas und halt Richtung Cloud, ja, da machst du halt dann Geld mit Cluster-Zeug. Und ja, da ist so ein lokales Dateisystem dann halt schon wieder relativ irrelevant sozusagen.
Kommen wir zum Dotcom der Woche.
Was auch tot ist, aber hoffentlich nur heute, ist das Piratenbett.
Ja.
Ja. Ja, Gott sei Dank hatte der Lidnehm irgendwo noch so eine Kopie rumschleichen. Ich habe auch gedacht, muss doch irgendwo ein Fenster haben, irgendwo noch einen Tab. Aber ich habe tatsächlich in letzter Zeit alle Rechner einmal geupdatet und neu gebootet. Das war schlimm. Und ich hatte kein Pad mehr auf. Ja, Piratenbett ist tot. Gerade.
Ich habe mir heute Nachmittag, als es dann irgendwie schon mal so komisch sich verhalten hat und irgendwie dann lange nicht geladen hat und dann doch mal noch was geladen hat, habe ich mir gedacht so, jetzt mache ich mir, glaube ich, lieber mal eine Kopie davon, wenn wir heute Abend eine Sendung machen wollen. Und ja, hat sich jetzt gelohnt.
Hast du gut gemacht. Stolz auf dich.
Sehr gut.
Ja, kam auch so eine Nginx-Fehlermeldung irgendwie. Gateway nicht erreichbar und auch Twitter, es haben sich zwar ein paar Leute gesagt, es ist kaputt, wir brauchen es unbedingt, aber irgendwie kam nichts zurück und es ist natürlich immer das Problem, wenn man auf gehostete Sachen von anderen Leuten setzt, gell? Deswegen haben wir jetzt ein Pad, was ich selber hoste, dann bin ich nur schuld, wenn es nicht geht. Kannst auch selber fixen eventuell noch.
Sehr gut.
Ja. Aber man könnte natürlich auch irgendeine andere Lösung nehmen hier in unserem Binärgewitter-Chat wurde gleich Google Docs vorgeschlagen. Ich habe gedacht, ne, alles bloß das nicht.
Ja, ich mach mal. Was ist denn hier mit den Collab-Lösungen auf Nextcloud?
Genau, das wäre jetzt die nächste Alternative gewesen. Das habe ich dann auch noch kurz überlegt, dass man das hätte machen können. Ja, genau. Kann man auch noch machen. Also benutzen wir tatsächlich an ein paar Stellen, insbesondere wenn das halt um Excel, also Tabellendokumente geht, finde ich das immer ganz gut, dass du halt zusammen an Tabellen arbeiten kannst. Was du halt jetzt so auf einem Piratenpad oder auf einem Etherpad, Etherpad Lite halt nicht kannst. Ja. Nö, also der funktioniert auch gut in der Nextcloud/OwnCloud, diese LibreOffice-Funktion und Leute, die zusammen daran arbeiten. Hätten wir auch machen können, klar. Jo. Dann jetzt zum .com.
Mhm.
Ja. Muss ich das erzählen?
Der kriegt Geld, habe ich gehört.
Der kriegt Geld.
Du musst das erzählen. Ja.
Ja, also genau, hat irgendwie durchgesetzt, dass er Sachen, die die USA irgendwie in Hongkong beschlagnahmt haben, jetzt wieder kriegt. 4 Container voll. Man weiß zwar nicht, was da genau drin ist. Ist vielleicht, ihm ist es wahrscheinlich auch egal, aber es sind seine Sachen und er kriegt sie zurück. Vielleicht ein paar alte Server oder so. Ja, weiß. Kann man ja vielleicht noch gebrauchen. Ja, und er wird auch umziehen irgendwie innerhalb von Neuseeland, von der einen Insel auf die andere oder so. Süden, Norden. Ja, gut für ihn. Dann kann er noch weiter da auf der Insel abhängen. So, ja. Was soll man da sonst noch so sagen? Also, schon witzig, dass sie die Amerikaner, die ihn ja, das war 2012, ne, haben sie ihn schon, wollten sie ihn festnehmen oder haben ihn kurzzeitig festgenommen, wo sie ihn da rausgeschnitten haben aus seinem Panic Room. Das ist ja jetzt auch schon wieder ewig her. Und seitdem versuchen sie ihn irgendwie ausliefern zu lassen oder so und noch ist er immer noch fröhlich in Neuseeland und macht Zeug. Oh. Dann kam die Woche auch noch raus, dass er irgendwie illegal abgehört wurde. Auch von den Amis natürlich. Ja. Auch so im Rahmen seiner Festnahme wurde er vorher halt abgehört und dann wurde er halt aber illegal länger abgehört als irgendwie erlaubt. Und die Amis, die ja zusammen mit dem GCHQ der Briten und dem was auch immer GCSB der Neuseeländer und dem was weiß ich, wie es bei den Australiern und Kanadiern heißt, irgendwie zusammen immer alles schön teilen. Ja, haben sie einfach die Infrastruktur von dem Nachrichten/Geheimdienst der Neuseeländer benutzt, um ihn einfach weiter zu beschatten, abzuhören. Obwohl die nichts davon wissen wollten, nicht wussten, wie auch immer. Ja, also ist er auch noch illegal abgehört worden. Ich meine, was für ihn jetzt bestimmt auch nochmal ein gefundenes Fressen ist, sozusagen, um da sich nochmal weiter zu wehren oder so. Ja, also ist noch da. Macht immer noch so ein Zeug.
Und dieses Mega gibt's auch immer noch, soweit ich weiß. Also.
Ja, und demnächst kann man ja auch seinen Film sich angucken. Kim.com, der Film. Kim.com.film.
Das Film.
Ja. Yes. Ja, also nicht nur das Leben von dem anderen crazy Typen von McAfee wird irgendwie gefilmt. Der Kim.com hat sich gleich noch selber verfilmt. Ja, ich klicke das jetzt hier nicht an. Das gibt bestimmt nur Probleme sonst. Aber ja, also Kim.com-Film kann man auch tun, machen, demnächst gucken.
Sehr schön.
Ja. Müsst ihr unbedingt sehen. oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wir gucken uns den, ich kann ja mal vortesten und sagen, wie schlimm es ist, ob man länger als 5 Minuten ausgehalten hat. Gucken wir mal. Ja.
Sehr
gut, das war der .com der Woche. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Untoten der Woche. Ja. Samba Cry.
Ja.
Und zwar warum scheint es jetzt. Naja, weil es ja eigentlich schon tot war, nicht? War es nicht schon tot?
Wieso war es tot? Also ich meine, das ist eine böse Sicherheitslücke und alle, die nicht gepatcht haben, sind halt.
Und dann haben halt alle gepatcht und dann.
<Ist gut. lacht> Ah ja! Super! Klar.
Naja, zumindest in der Theorie, oder? Dann haben sie alle gepatcht. Ja. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, oh, auf diesen Linux-NAS-Boxen, da läuft ja auch so ein File-Sharing-Samba-Ding. Ja. Und dann haben sie gemerkt, ja, das kann halt auch. Ja, genau. Irgendwie so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was der Trojaner gemacht hat, aber ja, sie haben halt herausgefunden, dass sie halt diese Dinge auch auf die NASA bekommen. Ja, und ja. Im Gegensatz zum so einem normalen Windows-PC bekommen solche NAS-Appliance-Boxen normalerweise halt irgendwie, gerade wenn sie so aus dem Consumer-Markt sind, wenig bis gar keine Updates. Und dementsprechend werden wir die nächsten 10 Jahre vermutlich Boxen mit Samba Cry ownen können. Was vielleicht ganz praktisch ist, im Hinterkopf zu behalten, falls man mal so eine Box zurücksetzen muss oder so.
Ja.
Das Passwort oder, vergessen hat.
Genau, oder die ganzen Videokameras, die überall rumhängen.
Genau.
Ja, die haben bestimmt auch einen Fallschirmdienst am Laufen, bestimmt. Weil man muss ja die Bilder irgendwo anbieten.
Genau.
Also von daher ist es schon die einzige Möglichkeit. Also was da hilft, ist SMB V1 abzuschalten. Das könnte man wahrscheinlich sogar in diesen Uraltboxen tun. Außer man hat dann halt wieder irgendeinen scheiß Drucker in seinem Netzwerk, der natürlich nichts anderes kann als SMB1. Ja, weil alle anderen Geräte auf dieser Welt können mindestens schon SMB2 oder SMB3 sprechen. Aber dann muss man halt den Drucker wegkicken und sagen, Arsch lecken. Dann hätte man halt die Probleme nicht. Also SMB1 abschalten, wer kann, egal ob das ein Windows-Server oder ein Linux-Gedöns-Gerät ist, einfach ausmachen. Die Zeiten sind vorbei und alle Geräte, die es nicht können, gehören einfach zum Hersteller zurück. Ja. Ihr habt da gesagt, das Ding kann irgendwie auf einen SMB-Share schreiben. Geht nicht. Ja. Geht nicht. Kann's nicht. Zurück. So.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja diese Wi-Fi-Lautsprecher von Sonos. Und die Dinger sind scheiße teuer. Und wenn ich mich richtig erinnere, können die auch nur Samba V1.
Ja, zurückgeben.
Was dann ziemlich scheiße ist, wenn du irgendwie so dein
Haus
mit den Dingen ausgerüstet hast und jeder dieser Lautsprecher kostet irgendwie so zwischen, ich glaube, die billigsten bekommst du jetzt aktuell so für 150 Euro oder so und die teuren, die man dann halt irgendwie so hat, sind dann so 300, 400 Euro pro Stück und so, ups, ist jetzt halt kaputt, geht jetzt halt nicht mehr.
Ja, wobei, ich meine, meistens benutzen die Leute ja dann auch noch irgendwie Spotify oder Gedöns. Da ist es egal. Aber klar, wenn du deine
eigene Musik dann halt hast, ist dann halt vorbei. Dann musst du dann halt irgendwie, Spotify-Account klicken.
Ja.
Oder,
Ja, das ist dann schon ein bisschen bitter.
Was vor allem, weil gerade so Sonos jetzt irgendwie sich schon eigentlich eher so im Luxusmarkt oder so im Semi-Luxusmarkt sich positioniert, ist es dann schon traurig, wenn sie jetzt 2017 immer noch nicht das geflickt haben. Aber ich bin mir, es ist gefährliches Halbwissen, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich noch so ist oder ob sie das mal gefixt haben oder ob sie das dann im Zuge von Samba Cry gefixt haben.
Weiß ich leider auch nicht. Also Da ich keinen Sonos-Lautsprecher habe, keine Ahnung.
Früher, als dieser Sony-Hack war, da gab es diese schöne Website, Has Sony been hacked this week? Ich finde, sowas sollte man für jede von diesen Lücken aufmachen, dass man einfach immer nachgucken kann, wie schlimm ist es eigentlich gerade.
Genau. Einfach immer so ein Barometer mal, was ist diese Woche wieder kaputt gegangen. Ja, und hat es ein Logo bekommen und ein Audio-Dingsy und
genau, und ein Song.
Genau.
Am besten.
Ja, darunter geht es schon gar nicht mehr.
Vielleicht ein Mixtape oder so, weil Marketing ist alles. Vielleicht ein T-Shirt-Shop dazu. T-Shirt. Und
ich muss mal hier kurz Fenster aufmachen, mir ist zu warm.
Oh, super. Ich habe gerade mal versucht, das mit diesen Samba-Sicherheitslücken auf Sonos zu ergoogeln. Man bekommt Suchergebnisse für die Sonos Community Support for SMB V3. Wenn man da draufklickt, bekommt man eine, eine CHTTP-Exception.
Aha.
Was auch immer das ist.
Klingt gut.
Mhm.
Broken by design. Das heißt, sie haben es geflickt.
Ah, guck. Nach CHTTP-Exception gegoogelt, lässt uns wissen, dass die PHP benutzen.
Ja.
Tja. Aber zu dieser PHP-Frage kommen wir, glaube ich, später noch.
Gut, wollen wir schon mal mit News anfangen?
Ja, machen wir das nochmal.
Und zwar das erste News-Item, also ich bin wieder fast der Einzige, der News hat anscheinend. Anscheinend müssen andere Leute mehr arbeiten als ich. Oder ich schreibe mir, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir Dinge einfach vorzu aufschreibe. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, das erste News-Item ist auch irgendwie Arbeit. Relevant, und zwar gibt es jetzt Stack Overflow Channels, und so wie ich das verstanden habe, also ich weiß nicht, benutzt du Stack Overflow?
Ja.
Ja, es ist ganz praktisch, also ich finde, das ist irgendwie so.
Ich denke, dass es keinen gibt, der Software erstellt und nicht Stack Overflow benutzt.
Genau.
Das ist
wenn,
irgendwie.
Wenn es nur ist, weil er irgendeine Google-Suche eingegeben hat. Und du war da also drauf gelandet.
Ist. Tatsächlich, ja, das stimmt schon. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn man selber auch Fragen beantwortet.
Genau, und es ist halt von im Gegensatz zu einem Wiki, was halt wirklich so ein Datengrab ist, also wir haben halt auch in der Firma, in der ich aktuell arbeite, haben wir halt auch so ein Wiki. Und wie so ein Wiki dann halt ist, das wird halt einfach immer irgendwie nicht mehr gepflegt und es verrottet irgendwann, weil das Wissen irgendwie nicht. Es gibt halt keinen Weg, das Wissen darin irgendwie up-to-date zu halten, ohne dass jemand das aktiv pflegt und kuriert. Ja, ist halt so ein Wiki, ist von der Idee her ganz nett. Bis auf die Wikipedia habe ich jetzt sehr wenige Dinge gesehen, die tatsächlich als Wiki funktioniert haben.
Ein funktionierendes Wiki ist ganz arg eine Kulturfrage. Ganz, ganz arg. Und dann muss man natürlich auch immer sehr wohl unterscheiden, ist das eine Information, die sinnvoll in unserem lokalen Wiki aufgehoben ist, oder ist das was wir vielleicht besser als Blogartikel veröffentlichen oder eben auf Stack Overflow stellen, damit es diskutiert wird und so indirekt aktuell gehalten wird. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man da die Anstrengung unternimmt, auch als Firma, und dahinter bleibt, dass das Wiki benutzt wird, und die Leute dazu anhält, dass sie das, was sie am Wiki nervt, auch ändern, weil dafür ist es letztendlich da als Plattform, dann funktioniert es ganz gut.
Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ich habe es halt schon mehr nicht funktionieren gesehen, als dass ich gesehen habe, dass es funktioniert. Und ja. Stack Overflow mit dem Ansatz, den sie haben, wie man halt Fragen stellt und dann halt auch Antworten abvoten kann und halt auch mehrere Leute einfach das System, das Q&A-System, das sie halt aufgebaut haben, funktioniert sehr gut, finde ich. Und ja, ich glaube, ja, es gibt halt wirklich wenige Leute, die das nicht benutzen. Und jetzt haben sie halt was gemacht, wenn man halt zum Beispiel ein eigenes Framework benutzt in der Firma, in der man arbeitet, dann kann man ja diese Fragen zum Framework schlecht auf Stack Overflow stellen, weil niemand kann einem diese Frage beantworten. Außer irgendwie die 15 anderen Leute, die auch in deiner Firma arbeiten. Und dafür gibt es dann so Private Channels. Und da kann man sich dann wohl irgendwie so als Team im Prinzip, oder kann man irgendwie Leute halt wirklich tatsächlich sagen, und dann hat man so einen eigenen Fragenspace im Prinzip, zusätzlich zum normalen Stack Overflow, wo man dann halt genau die Fragen stellen kann zum internen Framework, das man gerade benutzt. Und wo dann halt der Entwickler des Frameworks, der ja normalerweise auch noch in der Firma arbeitet, oder der das betreut, dann halt das sieht und das beantworten kann. Und wenn jemand anders in der Firma dann halt wieder das gleiche Problem hat, dann halt auch gleich da schauen kann und gleich irgendwie die Lösung findet, beziehungsweise sagen kann, schau mal, aber ich habe jetzt hier irgendwie diesen Workaround noch gefunden, wie man das Problem auch lösen kann.
Ja, ist das ein Paid-Feature oder wie findet man diese Channels?
So wie ich das verstanden habe, wollen sie das zuerst mal free. Also sie haben jetzt irgendwie, glaube ich, einfach mal so ein bisschen was gebaut, und das kann man jetzt einfach mal free benutzen. Und sie wollen long-term wollen sie halt dann irgendwie ein Business-Feature daraus machen. Aber dann halt erst wenn das Leute benutzen, wenn das wirklich funktioniert, wenn sie sich sicher sind, dass das skaliert, dass das überhaupt funktioniert. Weil damit Stack Overflow funktioniert, braucht es ja halt auch eine gewisse Anzahl von Leuten, die mitmachen, die Fragen stellen, die Fragen beantworten, die upvoten, die Flags setzen, die diese Flag-Queues durcharbeiten und so. Und es ist halt unklar, ob das mit diesen Private Channels überhaupt funktionieren wird, ob das überhaupt so skaliert oder nicht. Und ja, später wollen sie dann ein Business draus machen, und so wie ich das verstanden habe, wollen sie dann aber nicht gleich irgendwie so.
Interessanterweise für größere Firmen hatte ich auch schon die Erfahrung gemacht, gibt es Stack Overflow on-premise?
Echt?
Ich habe mal in einem Konzern gearbeitet, die hatten ein internes Stack Overflow.
Genau,
das war sehr interessant zu sehen. Ich meine, klar, die haben auch mehrere interne Frameworks für verschiedene Bereiche und haben das auch versucht, im Business zu aktivieren, was bei einem globalen Konzern auch durchaus Sinn ergibt oder Sinn ergeben kann. Die Kommunikationskultur, die sich dann auf so einem internen Stack Overflow wiederfindet, das ist ähnlich wie mit so einem Wiki, spiegelt halt unweigerlich die Kultur des Unternehmens wider.
Ja, ist halt auch ein, es ist nicht nur ein technisches Problem, das man hier lösen muss.
I could answer you, but I need to get a sign-off first. ja. Spannend. Die Stack Overflow stellt ja auch was anderes ein. Das hatten wir gar nicht in den News, glaube ich. Die hatten ja dieses Documentation-Feature gebracht vor längerer Zeit und jetzt festgestellt, dass sie es nicht weiter pflegen können. Sie halten es immer noch für eine gute Idee, aber
benutzen zu wenig oder bringt kein Geld.
Es ist nicht so rausgekommen, wie sie es sich erhofft hatten, ja.
Ja, es funktioniert halt. Ja, genau. Und wie du gesagt hast, es gibt schon dieses Stack Overflow Enterprise, was man sich halt als Firma kaufen kann und dann Stack Overflow on-premise im Prinzip hat. Und dieses Channels ist dann halt eigentlich so eine Light-Version davon, wo man halt, weil dieses Stack Overflow Enterprise kostet, glaube ich, dann auch ziemlich viel Geld, und das ist dann nicht so, was man sich mit 10, 15 Leuten mal kurz klicken will, sondern das ist dann wirklich eher so multinationales Unternehmen, wo sich sowas kaufen kann. Und Channels ist dann die Idee, dass es halt sowas dazwischen ist, wo man dann halt auch mit einem kleinen Entwicklerteam beispielsweise dann halt vielleicht ein paar Dollar im Monat zahlt, aber dann die gleiche Engine hat. Aber aktuell ist es free, also wenn ihr das ausprobieren wollt, kann man wohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon zum Ausprobieren ist. Ich glaube ja.
Ich habe den gerade nicht gefunden.
Get involved, this page. Da. Naja, man kann wohl eine E-Mail-Adresse schon mal eintragen und dann wird man vielleicht
freigeschaltet. Ja.
Ausgewählt. Wenn man interessiert ist, hat da so eine. Ich werde das verlinken. Ich finde das zumindest von der Idee her ganz nett. Ob es was wird, vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht stellen sie das auch in ein paar Monaten wieder ein und sagen, ja, hat nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, da das nicht so ein Publicity-Feature ist wie die Documentation, wo sie ja auch schnell dran gemessen werden, ob das gut rauskommt oder nicht, kann ich mir vorstellen, dass es länger läuft. Weil das läuft ja für alle Außenstehenden erstmal im Verborgenen. Und wenn es jetzt nicht gerade überraschend viel Last bei ihnen verursacht oder irgendwas, wo sie viel Infrastruktur für aufrechterhalten müssen, womit sie nicht rechnen, sondern sich das alles im Rahmen bewegt, glaube ich, dass sie das schon laufen lassen, weil es eben keine Außenwirkung hat erstmal.
Gut, dann hatten wir es ja heute schon mal von ZFS. Ich habe hier einen Blogpost. ZFS ist the best file system. Und das ist halt so jemand, der halt viele der Dinge anspricht, die die man glaubt so, sind problematisch. Und dann drunter habe ich, da gibt's halt so ein paar Dinge, wo man glaubt, irgendwie zum Beispiel, dass viele Leute glauben, dass das ECC-RAM halt ein absolutes Must-Have ist für ZFS. Und ja, stimmt halt nicht so wirklich. Also es ist natürlich mit allem besser, wenn du ECC-RAM hast. Wenn du aber halt kein ECC-RAM hast, ist halt nicht so schlimm. Ich persönlich...
ECC ist ja auch... Was ist... Wie viel Verbesserung ist das? Das bewegt sich doch irgendwie im 1-zu-1-Millionen-Bereich oder irgend sowas, oder? Dass da mal ein Bit kippt und der das wirklich erkennt.
Ja.
Also es ist irgendwie... Ja.
Es gäbe halt die theoretische Möglichkeit. Das Ding ist jetzt halt aber wirklich, wenn du halt irgendein anderes Filesystem einsetzt, was kein Checksumming macht, dann hast du mehr Bitfehler, als wenn du ZFS ohne ECC-RAM einsetzt. Darum, ja. Und wenn du halt ZFS mit ECC-RAM einsetzt, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas kaputt geht, noch viel kleiner, aber also es gibt... Ja,
wenn ihr dein Rechner das eh schon unterstützt, dann kannst du vielleicht auch noch die 3 Euro mehr in Anführungsstrichen für ECC-RAM ausgeben, aber ich meine, die meisten Boards unterstützen es ja schon nicht, also von daher.
Ja. Also wenn ihr irgendwie einen Server habt und irgendwie das bisschen mehr Geld für ECC-RAM ausgeben könnt, weil ihr irgendwie ein Business seid oder was weiß ich, dann sicher tut das, es schadet nicht, aber wenn ihr, also so wie ich beispielsweise, meine privaten Server und so, die haben halt alle keine ECC-RAM und es funktioniert wunderbar. Und es ist halt absolut kein Problem. Dann habe ich noch die vorletzte oder die letzte BSD Now-Folge verlinkt, wo Alan Jude, das ist so ein, er ist jetzt, glaube ich, im FreeBSD, was ist denn das, irgend so ein Gremium von der FreeBSD Foundation ist jetzt dabei und so, und der arbeitet oder ist Co-Founder von sowas namens Scale Engine, und die machen halt so Video-Hosting, wenn ich das richtig verstanden habe, für gegen Geld, mehr oder weniger. Und die haben halt so ein bisschen große Storage-Boxen. Das heißt, er weiß ziemlich viel über ZFS, weil er das halt alles auf ZFS gebaut hat. Sie haben auch diesen Artikel gepickt und er nimmt da halt auch ein bisschen auseinander, was so ein paar Common Misconceptions, wo halt mit ZFS vorhanden sind. Beispielsweise eben, da erklärt er auch dieses OpenZFS, was halt mittlerweile, die haben anscheinend mehr als 50% des Originalcodes ist entweder neu oder umgeschrieben worden. Also das heißt, ein Großteil ist halt tatsächlich nachher entstanden, nachdem es aus Sun herausgelöst worden ist. Und dann habe ich unten noch 2 Bücher gepickt von Michael W. Lucas zu ZFS. Das erste ist FreeBSD Mastery ZFS und das zweite ist FreeBSD Mastery Advanced ZFS. Das sind beides 2 ganz nette Bücher, wo auch mal so ein bisschen erklärt wird, wie dieses ZFS und so funktioniert, wie man sich das aufsetzt, wie man das mit Snapshots macht, mit Replikation und so. Genau. Und wenn ihr jetzt auf Linux seid.
Wenn ihr jetzt auf Linux seid.
Ist natürlich, dann installiert euch was anderes. Nee.
Doch, wenn ihr auf Linux. Genau, dann lasst einfach, tut einfach nichts, macht keinen Scheiß, nehmt einfach ButterFS. Oder
nee.
XFS. Oder
nee.
X4.
Nee, genau. Doch. Dann könnt ihr jetzt das neue ZFS nehmen, das ist jetzt in der Version 0.7 herausgekommen, wo sie jetzt so ein paar coole Features endlich mal gebracht haben, unter anderem zum Beispiel Resumable ZFS Send und Receive.
Center Social Compressed Receive war so ein Async Backup-Gedöns, oder?
Genau, durch das, dass es ja so ein Copy-on-Write ist, kann man ja einen Snapshot machen und dann einfach sagen, schick mal diesen Snapshot oder beziehungsweise diesen State irgendwo hin. Und was halt ziemlich cool daran ist, dieses Irgendwohin ist halt, kann halt alles sein. Dieses Irgendwohin kann halt ein File sein. Man kann das halt, man kann ZFS-Send direkt in ein File reinpipen und dann halt einfach wieder aus dem File rauspipen und in Receive reinpipen. Oder man kann das halt auch direkt in ein SSH reinpipen und dann kommt es halt auf irgendeiner anderen Box wieder raus.
Okay.
Genau, und so habe ich auch mein Backup im Prinzip aufgesetzt. Das ist halt einfach ein automatisches ZFS-Send. Das pipet das in SSH rein und macht auf der anderen Seite wieder ein Receive. Und das kommt da an. Und jetzt neu mit ZFS 07 auf Linux haben sie zum Beispiel auch Compressed Send and Receive, weil ZFS macht das Filesystem selber, macht halt gleich Compression, wenn man will. Und bis vor kurzem war das halt dann immer noch so, wenn man das gesendet hat, dann wurde es halt von der Disk gelesen, wurde ausgepackt, wurde gesendet, wurde auf der anderen Seite empfangen, wurde wieder eingepackt und wurde auf die Platte geschrieben. Und macht natürlich mehr Sinn, wenn man das gleich compressed liest, sendet und wieder auf Platte schreibt, weil es gibt keinen Grund. Und sonst noch ein paar coole Features. Das heißt, wenn ihr da mal mit rumspielen wollt, das wäre jetzt in der neuen Version da. Ihr seid nicht so begeistert von ZFS, sehe ich. Kann ich euch denn...
Ich glaube, das ist eher so ein Zeitding. das, was wir vorhin schon hatten, so einfach die Zeit, sich damit in der Tiefe zu beschäftigen. Das ist
ja, wie gesagt, also ich benutze halt für... Also entweder tatsächlich ja, auf dem NAS hier ButterFS, weil tut halt, ja, ist halt der sich jetzt extra nochmal mit ZFS zu beschäftigen. Ich meine, wenn es jetzt wirklich irgendwann ButterFS überall deprecated ist und halt wirklich nicht mehr weiterentwickelt wird, müsste man halt nochmal gucken. Dann würde ich aber wahrscheinlich tatsächlich eher auf XFS gehen, weil wenn ich halt schon ein ausschließlich lokales Dateisystem brauche, tut's halt auch das, ja. Und für den Serverbereich nehme ich halt Ceph. Das, ja, von dem her. Und dann brauche ich halt kein ZFS an der Stelle. Weil
was hast du denn unter deinem Ceph? ButterFS oder?
Nee, unter dem Ceph ist zurzeit noch ein XFS. Die neuen benutzen aber BlueStore. Das ist dann quasi kein Dateisystem mehr, sondern halt nur noch, also quasi ein eigenes Dateisystem oder fast eben gar keins mehr. Sondern speichert die Sachen dann halt direkt einfach auf den Platten.
Warte.
Ja, also jetzt zurzeit benutzen die XFS und das ist dann halt ein Filesystem auf einem Filesystem. Ja. Das ist ein bisschen imperformant, deswegen geht seit einiger Zeit jetzt die Entwicklung dahin, dass sie halt BlueStore nehmen. Ist aber noch nicht komplett stabil und ja, da ist auch wieder das Zeitding. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das mal näher anzugucken oder mal auszutesten. Ich gehe dann halt auch immer nur von LTS-Version zu LTS-Version beim Updaten. Und in der aktuellen LTS ist es halt jetzt noch nicht drin. Von dem her, ja, mal. Oder zumindest nicht als stabil drin. Und dann habe ich mir halt noch nicht angeguckt. In Zukunft, insbesondere wenn, weiß ich nicht, wenn neue OSDs, also wie eher eine Festplatten-Node wird halt so bezeichnet, wenn die dann halt automatisch mit BlueStore kommen oder man dann, weiß ich nicht, die umkonvertiert oder so nach und nach, dann mache ich den Schritt dann halt irgendwann mal. Ja.
Und dann... Ja, so Features wie Checksumming und so sind dann in Ceph selber drin, oder?
Da bin ich jetzt überfragt. Weiß ich gar nicht, wo du das dann einbaut.
Weil du willst ja schon irgendwie sicher sein, also das Wichtigste, was dieser Blogpost dann am Schluss auch sagt, warum er dazu kommt, zu sagen, ZFS ist das beste Filesystem. Das Wichtigste am Filesystem ist halt, dass diese Daten, die man darauf schreibt, halt auch wieder so zurückkommen, wie man sie drauf geschrieben hat, und dass diese Daten halt sicher sind. Und alle anderen Features sind halt im Prinzip so, Gimmicks, die man haben will und so, aber nicht unbedingt braucht. Das Wichtigste ist ja, dass es Dinge speichern kann und diese halt auch wieder so zurückkommen.
Ja, also in der Version, die ich noch nicht einsetze, aber die aktuelle stabile ist, aber nicht die LTS, ist Check Something by Writes und Reads dabei.
Aber dann ist das eben auf Level Ceph implementiert und nicht auf dem Storage Layer drunter. Okay, cool. Ja, ich meine, kann man machen. Kann man möglicherweise machen.
Ja, aber gut, ich muss den Artikel jetzt auch durchlesen, das kann ich jetzt nicht nehmen, neben der, also es war jetzt nur mal Checksum Ceph eingegeben und dann habe ich gerade gesehen, in der 11.2 Kraken Release steht hier, Checksum on all data written to disk with Checksum Verification on all reads enabled by default. Also wahrscheinlich war es eventuell schon vorher drin, du musst es halt selber einschalten, dann habe ich es garantiert zurzeit nicht drauf. Aber also die Entwicklung von Ceph geht halt echt rasant voran und es gibt immer wieder mehr Leute, die es gerade einsetzen. Und also im Server-Cluster-Bereich nehme ich halt das, und wenn es lokal bei mir ist, ButterFS oder XFS, und deswegen ist meine Motivation, mich jetzt mit ZFS zu beschäftigen, wo es halt auf Linux auch noch das kannst ja nicht einfach sagen, einfach install hier, mach halt mal, sondern muss ich ja noch kurz drum kümmern. Ja. Und dann muss ich mich noch drum kümmern, Z-Pools, was ist das jetzt, was soll das jetzt alles und was brauche ich hier und RAID Z oder nicht, oder will ich jetzt 5 oder 10 oder hast du nicht gesehen und alle Kommandos neu und weißt du, ich bin ja alt.
Ja.
Will ja nicht mehr so viel Neues lernen. Ist die Motivation einfach nicht da. Ich bin mit Ceph im Cluster-Bereich auf Servermaschinen und lokal mit entweder ButterFS oder XFS zufrieden. So.
Es braucht halt ein bisschen Zeit, um sich einzuarbeiten, weil...
Genau, hätte ich das vor 5 oder 10 Jahren gemacht, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich wie du und würde sagen, boah, das ist das geilste Dateisystem ever, man braucht es unbedingt, gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Und zurzeit denke ich halt, klar, ich kann Leute verstehen, die es benutzen, aber es juckt mich halt. Gibt halt keinen Use Case, wo ich sage, brauche ich unbedingt. Ich meine auch Send and Receive, ist ein cooles Feature. Bei Ceph müsstest du halt hast du auch verschiedene Wege, sowas zu machen. Entweder ein RDB-Mirror zum Beispiel aufmachen oder sowas, kannst du dann bestimmte Images einfach auf einen anderen Ceph Cluster bringen. Also gibt's halt auch alles, von dem her ist meine Motivation einfach nicht da, sich damit zu beschäftigen. Ich sehe zwar, hat ein paar coole Features, aber bis auf dieses Deduplication, was mich jetzt vielleicht noch anmachen würde, ist halt nichts dabei, wo ich sage, um jetzt mal richtig heftig auch nochmal ZFS lernen und vor allem müsstest du ja auch alles umstellen, Wo speichere ich denn meine 19 Terabyte erstmal hin? Das ist auch so, das ist alles neu.
Also, wenn du dich genug schnell entscheidest, hätte ich sonst noch so ein. Aktuell habe ich noch so ein paar Platten rumliegen, die jetzt gerade aktuell alle leer sind. Also ich habe jetzt hier gerade 40 Terabyte in 5x8 Terabyte Platten, die rumliegen, die ich dir kurz auslegen kann. Wo du dir das rüberspielen kannst, wenn du möchtest, aber ich nehme an...
Nee. Wie gesagt, es fehlt halt echt die Motivation. Also es ist halt nicht so, dass ich sage, die paar Sachen brauche ich unbedingt und mein ButterFS ist mir auch schon dreimal Schrott gegangen und irgendwie bin ich total unzufrieden, ich muss mir jetzt was Neues angucken. Wenn das da wäre, hätte ich ZFS garantiert, ja, stehe auf meiner Liste. Und so ist halt, ja, cool. Leute benutzen es, finden es geil, schön, ich brauch's halt nicht unbedingt. Deswegen hält sich meine Begeisterung dann da in Grenzen. Ja. So, aber wie gesagt, ich kann verstehen, wenn es Leute benutzen. Für mich tut auch ButterFS oder XFS. Und von dem her, ja, beschäftige ich mich einfach nicht groß damit. Aber ich meine, wenn ich jetzt FreeBSD jünger wäre, würde das wahrscheinlich auch absolut das Größte sein, zu sagen, boah, ich bin hier voll der BSD-Freak und mein Dateisystem ist ZFS, das Geilste auf der Welt, ich bin so gut. Ja. Aber ja, ich bin ja auch keine also, 20 mehr.
Sehr schön. Ja. Dann setzt Ingo weiter seine alte Leute.
Was jetzt?
Falls es seine alte Leute-Filesysteme ein, wenn ihr ein bisschen jung und hip seid, nee, dann könnt ihr euch ja mal ZFS anschauen. Nicht wahr?
Da ist ZFS und doch schon wieder vorbei.
Vielleicht kann ich euch ja was für was anderes begeistern. Ihr habt ja auch beide noch iOS-Geräte, wenn ich das richtig im Kopf habe,
ja,
oder?
Ja.
Und mit iOS 11 kann das wohl NFC, also NFC war ja irgendwie schon, ich weiß gar nicht, wie das hardware-mäßig
oder so, ist es
so aussieht.
Nur Apple durfte NFC benutzen.
Genau.
Es war keine API dafür verfügbar. Genau.
Und jetzt mit iOS 11 haben sie wohl zumindest so eine halbe API dafür bereitgestellt, so wie es aussieht. Und warum ich das spannend finde, es gibt ja diese Two-Factor-Authentification-Tokens von YubiKey und die gibt es halt auch mit NFC und das finde ich tatsächlich einen sehr praktischen Anwendungsfall, weil Two-Factor Authentication auf dem Handy war bis jetzt immer so ein geht halt nur so mäßig und ich habe es jetzt mit Android schon mal für zumindest für den Google Account schon mal probiert. Und da ist es, das funktioniert halt ziemlich cool. Das ist halt, du hältst deinen Key dahinter, hältst deinen Finger drauf und zack, es funktioniert. Also gibst du User ein Passwort ein, frag dich nach dem Second Factor, hältst deinen Key kurz dahinter auf den NFC, hältst einen Finger drauf und du bist eingeloggt.
Ah, das NFC ersetzt dann an der Stelle das, was am Rechner der USB-Port ist.
Genau, im Prinzip. Und du könntest ja schon auch mit diesen USB-OTG-Adaptern, das kannst du auch bei Apple anscheinend schon, das habe ich jetzt auch noch nie probiert, aber es gibt ja auch für Apple diese USB-OTG-Dinger. Das ging wohl schon auch irgendwie, aber du willst halt nicht immer noch so ein komisches Dongle einstecken und du willst eigentlich dein Key nehmen, du willst das dahinter halten und es soll Pling machen und du bist eingeloggt.
Ja. Ich sehe schon, du bist auch faul.
Ja.
Passwort da eingeben.
Das sind erste Altersanzeichen. Das sind erste Altersanzeichen. Gefährlich.
Ja,
die Frage ist aber, warum ich es auf dem Telefon brauchen sollte, weil mit dem Touch-ID habe ich ja schon einen zweiten Faktor.
Ja, aber dieses Touch-ID kannst du beispielsweise nicht auf deinem Google-Account hinterlegen, oder kannst du?
Nee, also, das kannst du natürlich nur mit Apps machen, das stimmt.
Das wäre mir neu und das ist ja dann auch keine Lösung, die für dein, wenn du Glück hast, für dein ganzes iOS-Apple-Ökosystem funktioniert, weil die Rechner ja dann auch irgendwie einen Fingerabdrucksensor haben, aber beispielsweise so ein iMac, wüsste ich jetzt nicht, wo du da deinen Finger hinhalten sollst.
Das kommt. Da kommt bestimmt bald ein Keyboard.
Ja, genau. Und es ist irgendwie so, ja. Und dann bist du aber trotzdem immer noch limitiert auf nur alle deine Apple-Geräte und irgendwie.
Nee,
dein
warum? Am Android hast du ja auch immer mehr Fingerprint bei Sensoren.
Ja, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht so ganz kompatibel ist.
Nee. Das ist ja aber normal. Also.
Ja.
Man muss es ja immer zweimal einrichten, einmal auf Android und einmal für jedes Ökosystem einmal sozusagen.
Ja, und dieses Universal Second Factor funktioniert halt.
Das ist natürlich interessant dann.
Unabhängig von irgendwie Browser, Handy oder
Weil es dann eine NFC-Library gibt, die die Apps oder die Browser benutzen können, um den YubiKey als zweiten Faktor zu auszulesen. Habe ich das richtig verstanden? Ist das die Idee dabei?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Protokoll im Detail funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand man treiben muss.
Letztendlich ist das, über NFC spricht man den YubiKey an, die Abstraktion dieses Plattform unabhängig macht.
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Die Plattformunabhängigkeit ist ja letztendlich dadurch, dass alles über den YubiKey läuft, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, und du dachtest, dass dieses Universal Second Factor halt ein offener Standard ist, mehr oder weniger.
Ja, okay.
Und im Prinzip kannst du dir auch, also so wie es aussieht, ist halt YubiKey irgendwie so die einzige Firma, die diese Tokens herstellt. Aber soweit ich das weiß, gibt es eigentlich kein Faktor, der dich daran hindert, halt selber eine Firma zu machen und selber solche Second Factor Tokens herzustellen.
Mhm.
Und es basiert dann halt auch irgendwie so ein bisschen auf der klassischen asynchronen Kryptographie und dem ganzen Kram. Müsste man sich jetzt einlesen, wie es ganz genau funktioniert. Das kann ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf sagen. Aber es ist halt schon mal ganz nett, vor allem wenn man halt immer wieder so hört, wie sicher dieses SMS und so ist, wo man ja sehr häufig einen zweiten Faktor drüber bekommt, was halt irgendwie...
Du meinst nicht noch daran, ne? Oder die Ironie musst du noch mal ein bisschen verstärken.
Ja, genau, es ist halt... SMS ist halt unsicher, by default mehr oder weniger.
Und vor allem die Banken wollen dafür Geld auch noch haben.
Da gab es doch jetzt, letzte Woche sollte dein Urteil gefällt werden. Ja. Weiß jemand, wie das ausgegangen ist?
Ja, sie dürfen es verlangen, aber nur für die TANs, die auch wirklich benutzt werden. Also wenn du 5 TANs anforderst, davon aber nur eine verwendest, dürfen sie nur für die du verwendet hast, das Geld nehmen.
Ja. Ganz ehrlich, es gibt so viele Banken da draußen, die machen es kostenlos. Wechselt die Bank.
Ja, gut, ja, sowieso steht da wahrscheinlich in allen auch drin, irgendwie die ersten 100 sind kostenlos, ja, und darüber hinaus irgendwie wollen sie Geld haben. Nehme ich jetzt mal an. Ich weiß es nicht, um welchen.
Alle Banken, die ich nutze, die wollen dafür kein Geld von mir haben.
Nee.
Und ich weiß von Banken.
Hast du die AGBs wirklich durchgelesen, dass da nicht drinsteht, dass da 1000.
So viele Überweisungen. Andere Liga. Ja,
genau.
Ich weiß aber, dass andere Banken da 9 Cent pro SMS für nehmen. Ich weiß umgekehrt auch, ich habe mich mal darüber informiert, was es kostet, so SMS einzukaufen und dann technisch zu benutzen. Da gehen die für einen Bruchteil eines Cents weg. Das heißt, das ist eine Gewinnmarge, sondern die da ihren Kunden abknüpfen.
Ja, aber ich meine, die Telcos haben das jahrelang so gemacht. Ja, haben jedes Bit vergoldet.
Was heißt gemacht? Ich glaube auch jetzt noch, wenn du so einen Prepaid-Vertrag hast, zahlst du ja immer noch irgendwie
aber es
10
halt
Cent für eine SMS oder so.
Doch, ich zahle auch 9 Cent pro SMS. Aber ich schicke halt keine SMS.
Ja, genau, es benutzt halt niemand mehr. Und ja, wenn dann, also ich habe SMS kostenlos frei, frag mich mal, ich habe die Woche tatsächlich eine SMS geschickt. Wahnsinn, 2 sogar. Also es war ein kurzes Gespräch, so wie man das halt im Chat so machen würde. Es ging über SMS. Das ist aber das erste Mal seit ewig langer Zeit, dass ich wieder SMS geschrieben habe. Aber ich meine, technisch ist es ja völlig egal, ja, ob du jetzt irgendein Messenger XY benutzt oder SMS. Es kostet halt nichts mehr. Und dass die Banken das halt haben wollen, ist halt auch eine Frechheit. Und vor allem, dann sollen sie halt Techniken anbieten, die halt irgendwie nichts kosten. Aber bitte nicht irgendwie total obskur.
Meine Bank hat so eine App, die man sich runterladen kann und dann muss man so eine Art, bekommt man jedes Mal so eine Art QR-Code.
Ist natürlich auch total sinnvoll.
Die man sich, keine Ahnung.
Nee, also entweder mit so einem Gerät hier, was du auch vor die Bildschirmscheibe halten musst und halt dein Dings reinsteckst, deine Karte reinsteckst und er dann halt auf dem Gerät das berechnet. Und du ja dann nochmal den Betrag bestätigen musst und die IBAN, das ist wohl das sicherste System von allen. Weil das dir halt ein Gerät berechnet, was halt nicht gehackt wird, ja, und du halt wirklich nochmal dann auf dem Gerät bestätigen musst, wie viel du überweisen musst und wohin und der dann den TAN erst berechnet. Aber es ist halt super nervig, weil ich meine, dieses kleine, hier liegt es jetzt auf dem Schreibtisch rum, aber hast du ja sonst irgendwie nicht so mit, ja.
Selten, ja.
Das ist irgendwie so anstrengend, deswegen ist die Variante mit SMS. Ich meine, ja, lass dir halt dein Phone nicht hacken. Dann ist es halt sicher. Ja. Von dem
her.
Es
ist ausreichend sicher. Muss man einfach realistisch sagen. Es ist
ausreichend
sicher. Und, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich finde es vollkommen okay mit diesen kleinen Geräten, wenn ich dann Bankgeschäfte tatsächlich nur zu Hause mache. Oder wenn ich weiß, ich bin jetzt 4 Wochen unterwegs, dann nehme ich es halt mit. Aber ansonsten alles, was ich unterwegs machen muss, kann ich mit dem, was ohne diese Sicherheitsschranken verfügbar ist, machen. Sprich Kreditkarten und Bargeld.
Tja. Gut. Dann habe ich mehr BSD-related Dinge. Und zwar ist das das ist eure Strafe dafür, dass ihr nie Themen mitbringt. Dann werden wir halt nur über BSD-Dinge reden.
Naja, du kriegst uns schon noch erzogen.
Ich werde so lange über BSD-Dinge reden, bis ihr euch das auch einfach mal installiert und dann das auch toll findet.
Ain't gonna happen.
Vielleicht.
Ain't gonna happen.
Ich habe es auf dem Kongress habe ich es ja installiert in der VirtualBox.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Genau.
Nee. Na gut. Naja, hier ist auf jeden Fall ein Vortrag von der DEFCON, die war jetzt auch gerade.
Stimmt, ja.
Die ist jetzt heute, gestern oder so fertig gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder vielleicht vor auch 2-3 Tagen. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein Vortrag, der eher so ein bisschen euer Argument stützt von, ich will ja gar nicht von Linux wechseln. Und zwar hat sich da jemand mal angeschaut, es gibt ja dieses Gerücht im Internet oder das, was man sich halt so erzählt, dass dieses BSD ja viel sicherer ist als Linux. Und in Linux findet man ja die ganze Zeit ganz viele Bugs und auch im Kernel und überall. Und er hat sich ja dann gedacht, stimmt das überhaupt? Ist das wirklich so? Und er geht dann da halt so durch ein paar Bugs durch, die er so gefunden hat. Es hat da, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sowas um die 3 Monate lang daran gearbeitet und hat sich OpenNet und FreeBSD angeschaut. Seine Conclusions sind dann halt so, ja, Bugs sind halt auch in den BSDs ziemlich einfach zu finden. Also, dass die BSDs allgemein weniger Bugs haben, liegt vor allem dran, dass es halt weniger Leute sich anschauen.
Ja, es wird halt weniger eingesetzt. Ich meine, Linux läuft halt auf jedem fucking Device auf diesem Planeten.
Genau, und es gibt halt ganz viele Leute, die den Linux-Kernel reviewen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Linux-Kernel auch rein schon von der Lines-of-Code-Anzahl einfach größer, was natürlich auch immer ein Problem ist. Mehr Code ist einfach mehr Bugs. Und da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Security-Forscher, die sich das anschauen und dann halt diese Bugs finden. Und in BSD ist das halt ein bisschen weniger der Fall und dementsprechend haben sie ein bisschen weniger Total Lines of Code und ja, das führt dann dazu, dass man so rein, wenn man sich das rein von Zahlen anschaut, dass dann halt so aussieht, als hätte Linux ziemlich viele Bugs und die BSDs relativ wenig. Und dann gibt es so ein Ranking innerhalb der BSDs, was jetzt auch nicht super überraschend ist, also OpenBSD hat halt klar am besten abgeschnitten, weil jetzt sie da halt auch...
Also, wenn das jetzt nicht so wäre, hätte ich jetzt auch laut gelacht. Ja.
Ja, das ist halt so, die geben sich halt Mühe, die versuchen aktiv halt, er hat irgendwo in den Slides auch die Total Number of Syscalls beispielsweise und OpenBSD hat halt irgendwie, glaube ich, knapp die Hälfte von NetBSD oder so. Und wenn man halt doppelt so viele Syscalls hat, heißt das halt eigentlich auch schon automatisch, dass man mehr Bugs hat, weil es halt sehr viel mehr Code. Und OpenBSD geht da halt strikt dran und sagt, okay, das ist jetzt deprecated und dann ist es weg. Und NetBSD, was ja die Strategie fährt, dass es halt überall laufen soll, dass man das selbst auf seinem irgendwie Toaster von 1993 installieren kann, hat logischerweise viele exotische Subsysteme, hat viel mehr Lines of Code und dementsprechend halt auch viel mehr Bugs. Und FreeBSD ist dann halt irgendwo so dazwischen, ja, ist jetzt nicht super überraschend. Genau. Sind ein paar ganz nette Slides, kann man sich mal anschauen. Und dann, wenn wir schon bei OpenBSD sind, das ist noch eine kleine News. Die haben bei OpenBSD basteln sie jetzt auch an so einem Virtual Machine Executing Ding. Also im Prinzip sowas wie VirtualBox. Einfach für OpenBSD. Und da haben sie so ein kleines Command-Line-Utility, um dieses, um das zu steuern. Das nennt sich vmctl. Und die haben da jetzt vmctl send und receive gebaut, so wie bei ZFS. Und da gibt es einen schönen Tweet, wie man das benutzt. Und da kann man dann seine VMs im Prinzip einfach send, kann die VM, kann den VM-Namen angeben, kann das irgendwie in den SSH pipen und kann das auf der anderen Seite receiven. Funktioniert aktuell aber nur mit VMs, die man gestoppt hat. Also es ist noch nicht ein Live-Migration-Ding, aber es ist halt schon so ein, man kann mal kurz VM, also VM runterfahren, VM rüberschieben, VM starten. Was schon ein ganz nettes Feature ist.
Cool.
Genau. Wenn ihr mit OpenBSD und VMs rumspielen wollt,
nee.
Jetzt ist eine gute Zeit.
Ich frage jetzt mal wieder ganz naiv gerade weg. OpenBSD VMs sind was anderes als Jails.
Ja, das sind richtige, also ist wie
das sind dann komplette...
Das ist eine richtige wie VirtualBox. OpenBSD hat kein, hat nicht sowas wie Jails. Das hat nur FreeBSD.
Okay, ach Gott. Und dann dachte man noch, diese BSD sind irgendwie einfach und irgendwie gleich, aber nee. Ja gut, okay.
Ja, nee. Genau wie die Distros halt nicht alle den gleichen... das gleiche Desktop.
Halt doch, die können alle KVM und die können alle LXC, also Container und, ja. Und richtige Virtual Maschinen ist da bei denen schon gleich. Also sei denn, jemand hat Zahn rausgekrippelt aus dem Kernel. Warum auch immer das tun würde.
Weil es geht, ja, weil es genau, geht.
Ja, genau. Wir bieten den Ice-Kernel ohne KVM an.
Oh, fuck God. Yeah.
Okay, super. Kann man schon machen. Ist dann halt scheiße.
Tja. Wenn man das braucht.
So, apropos, wo gerade bei Linux waren, so halb. die Canonical-Leute fragen, was denn so die Standardanwendungen in Ubuntu 18.04 sein sollen. Haben irgendwie auf Reddit/.hackernews und so ein Umfrageformular auf Google Gedöns. Kannst du so irgendwie sagen, ja, du willst einen Thunderbird haben und du willst einen Firefox haben und bitte haben doch mal so und sowieso und überhaupt. Was ist noch so zu fragen? Was ist, Terminal Client, also IRC, IRC-Client, auch sehr wichtig natürlich, eine sehr wichtigen Standardanwendungen, die man so braucht.
Ich hoffe, MIRC steht ganz oben.
Nee, das kannst du ja eintragen. Mach doch einfach das Formular. Kannst du sagen, Webbrowser, Firefox, E-Mail, ja. Ist offen, genau. Thunderbird, Terminal willst du natürlich Konsole haben, als IDE willst du... Ach, nee. Ich denke lieber nicht drüber nach. Du willst garantiert irgendwas mit Java. Was weiß ich, willst Code haben oder so. File Manager willst bestimmt Dolphin haben. Das macht natürlich Sinn auf so einem GNOME-Desktop. Als PDF-Reader Ocular. Video-Editor, KDN Live. Because we can.
Kann ich das IRC-Client Slack eintragen? Geht das?
Slack? Slack ist kein IRC-Client. Nee,
Slack ist ein IRC-Client.
Slack ist böse.
Na gut, da steht ja / Messaging-Client. Und ein Messaging-Client wäre es vielleicht schon noch so. Kannst du eintragen, so dann kommst du aber gleich in die Hölle.
Naja.
Kommst du in die
Open-Source-Hölle. Damit kann ich leben.
Direkt geradewegs. Ja,
direkt geradewegs. Einfach in die Open-Source-Hölle. Also wenn ihr euch daran beteiligen wollt, könnt ihr gerne machen.
Vielleicht.
Ob das was bringt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest nett, dass sie fragen. Ja, von dem her, weiß ich nicht, vielleicht bringt es ja was und sie hören zu. Also zumindest ist mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem Canonical ja ist so in letzter Zeit eher so oder über die Jahre einfach so ein bisschen abgedriftet ist von der Community, ist es jetzt, sind es mal wieder Schritte auf die Community zu. Das passt, aus meiner Sicht. So, also macht da mit.
Schön.
Kommen wir zu den Themen. Ihr habt euch irgendwie Fotogalerien angeguckt, die ihr so selber hosten oder auch nicht?
Also wir kommen auf das Thema, weil der Felix auf Twitter gefragt hat, ob denn irgendwer PiviGo am Laufen hat. Und da habe ich gedacht, wir können ja mal etwas ausführlicher über das Thema Fotogalerien im Internet reden, weil das ein recht spannendes Thema ist und leider so ein bisschen von den großen Plattformen kaputt gemacht wird, meiner Meinung nach. Ich selbst hoste schon sehr, sehr lange meine gesammelten Werke im Internet und es gab früher das PHP-Projekt Gallery. Ja,
genau, das ist auch das erste und einzige, was mir eingefallen ist.
Genau, die haben dann irgendwann noch die Gallery Version 2 und die Gallery 3 rausgebracht. Das waren immer Beispiele für gut geschriebene und gut gewartete PHP-Projekte. Die ist auch leider sehr groß geworden und irgendwann hat das Team dann gesagt, ja, wir haben jetzt übrigens hier, wir wollen noch was anderes mit unserem Leben machen, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Daraufhin ist das Projekt jetzt im Hibernate-Modus und wird nicht mehr weiterentwickelt und das sollte man halt dann auch nicht mehr benutzen. Insbesondere, weil die PHP-Welt ja auch nicht stillsteht und da auch wahrscheinlich mittlerweile Inkompatibilitäten auftreten.
Ja, PHP 7 wird es bestimmt nicht laufen.
Ja, ich habe dann damals für mich nach einer Alternative gesucht und bin eben bei PiviGo gelandet, was leider auch wieder eine PHP-Software ist, da können wir gleich noch drüber reden, und habe mir dann noch die Mühe gemacht, meine Gallery auf PiviGo zu migrieren, habe dazu auch einen recht ausführlichen Blogpost geschrieben, der auch lustigerweise immer noch wieder Resonanz erzeugt im Internet, wie man denn seine Daten möglichst vollständig aus der Gallery nach PiviGo übernehmen kann. Bin mit PiviGo aber nicht hundertprozentig zufrieden, weil manche Dinge, die ich an der Gallery geliebt habe, in PiviGo so nicht umgesetzt sind. Die Gallery hatte zum Beispiel ein extrem übersichtliches, trotzdem mächtiges rechte Rollenkonzept. Und man konnte sehr einfach, auch ohne dass die Leute auf der Galerie-Plattform selbst registriert waren, versteckte Alben erzeugen, die man nur per Link freigeben konnte. Das geht mit PiviGo nur auf Umwegen, so als Beispiel. Und PiviGo hat dann auf der anderen Seite noch die Eigenart, erstmal keine physikalischen Verzeichnisse für die Bilder anlegen zu wollen, sondern macht das alles über logische Alben. Das heißt, und das ist so ein bisschen der Grund, wo es mir vor der nächsten Migration graut, weil ich dann auf jeden Fall durch die PiviGo-Datenbank iterieren werde und mich nicht, auch im Zweifel zwar auch beim Backup-Restore, kann man sich eben nicht allein auf das Dateisystem verlassen. Ja, was mich bei der Suche nach einer Alternative zu der Gallery auch sehr verwundert und sehr genervt hat, war eben, dass es eigentlich nur PHP-Alternativen gibt. Es gibt die ganzen anderen Technologie-Jünger scheinen entweder keine Freude am Fotografieren zu haben oder wollen sich den Schmerz nicht antun, eine eigene Software dazu zu programmieren, dass sie ihre Bilder schön ins Internet bekommen. Das stimmt natürlich nur halb. Es gibt J-Album, der Name sagt, worin das geschrieben ist. Die generieren allerdings nur statische Galerien. Das ist nicht, eigentlich spielt eigentlich nicht in der Liga wie Gallery und PVGo. Das ist, man hat keine Benutzer, man hat keine rechte Rollen, man hat keine Kommentare, man kann, da, es fehlt ganz viel. Ja, also eigentlich am liebsten würde ich einen Aufruf dazu starten, lass uns eine vernünftige Galeriesoftware für unsere eigenen Fotos schreiben. Bin mir aber völlig dessen bewusst, dass meine Zeit dafür zurzeit nicht ausreicht. Was waren deine Erfahrungen, Felix?
Ja, genau. Ich teile viele deiner Erfahrungen. Ich habe mir halt mal gedacht, ich habe wieder ein bisschen angefangen zu fotografieren und habe halt so gedacht, eigentlich willst du ja diese Fotos ja schon irgendwo, zumindest ein paar davon, irgendwie online so ein Showcase haben und sagen, hey, irgendwie das habe ich gemacht. Und ich will halt nicht, PHP an sich wäre jetzt nicht mal so ein No-Go für mich, aber ich will halt was, das nicht aussieht, als wäre es das letzte, als wäre das UI das letzte Mal irgendwie vor 10, 15 Jahren geschrieben worden. Und seit da hat das dann irgendwie niemand mehr angefasst. Und ich will halt auch nicht irgendein riesen bloated Software-Ding mir installieren, wo ich dann keine Kontrolle drüber habe und irgendwie mehr. Ich will halt was Kleines, Einfaches. Was halt aber genau das macht, was ich gerne hätte.
Ach was.
Und da bist du dann halt schnell beim Selberschreiben und
ja. Das ist der klassische Anforderungskatalog zum Selberschreiben, ja.
Genau. Und denkst du dann aber, ja, nee. So für die Zeit fehlt dann halt einfach, zum irgendwie sowas richtig zu machen.
Weil sonst hättest du jetzt nicht gesagt, du bist was Kleines, Leichtgewichtiges, hättest gesagt, nimm dir doch einen scheiß WordPress und pack Engine, wie heißt die, Next Gen Gallery rein. Also das wäre jetzt so mein Lösungsansatz. Lösungsansatz 1.
Ja, das kann
1,
man schon so machen.
Man nimmt ein WordPress, weil it has everything and beyond that. Ja. Mittlerweile updatet sich es auch selber irgendwie, also kann man schon irgendwie benutzen, ja, ist zwar PHP, aber und ständig anfällig für Sicherheitslücken, aber ist halt, benutzen halt irgendwie alle und deswegen muss, wenn man immer schnell schön beim Updaten ist, ist das schon irgendwie sicher. Aber Variante 2, ich meine, man kann auch eine Nextcloud nehmen und einfach immer die Galerien und die Fotos irgendwie, ist halt keine schöne Webseite. Oder Variante 3, man nimmt halt so ein extra Foto-CMS, was fand ich, ob das jetzt für Galerien gut ist, aber es gibt dieses Koken.me, wäre jetzt ein Content-Management-System für Photographers, Fotografierer,
Lösung.
Nee, zum selber installieren. Ist, glaube ich, auch Open Source. Okay. Kannst auch nochmal hier reinpasten. Also ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, ich habe keine Ahnung davon, das waren jetzt nur meine Vorschläge.
Ja, Nextcloud ist natürlich immer für schnell Bilder zu teilen okay.
Genau.
Dem fehlt aber, wie du schon gesagt hast, das Theming, dem fehlt die Einstellung, wie einzelne Bilder dargestellt werden, dem fehlt die Betrachtung für Metadaten, dem fehlen Kommentare. Hm. Es ist ein Behelf, aber keine Lösung.
Ja, Kommentare und sowas kannst du mittlerweile an die Bilder heften. Das geht.
Okay.
Kannst du jedes Bild anklicken und kannst ja Metadaten und so eingeben.
Ja, genau. Ich meine aber User, die kommentieren.
Hm?
User, die kommentieren, obwohl sie nicht angemeldet sind und sowas.
Müsste ja mal gucken, ob das geht. Das weiß ich nicht.
Auf sowas könnte ich jetzt beispielsweise gut verzichten. Weil warum auch?
Ja, ich habe auch tatsächlich bei meinen Rants über dieses Thema immer wieder festgestellt, dass Leute sich verwirrt abwenden, weil viele, auch wenn sie selber fotografieren, gar nicht das Interesse haben, das irgendwie selber zu hosten. Die sind dann schnell glücklich und zufrieden mit Flickr oder 500 Pics oder tatsächlich mit Facebook-Alben. Aber aha, so die Überlegung, dass das dann, dass sie dann zum einen ihre Bildrechte komplett an eine andere Plattform abgeben und auch diese Abhängigkeit an den anderen Provider, das interessiert genau sich kein Mensch für.
Das war halt auch, ich habe einen Flickr-Account und einen 500-Pixel-Account und ich hatte bei 500 Pixel eine Zeit lang auch mal Premium und so und die machen das halt schon sehr, sehr gut und die machen schon sehr, sehr viele der Dinge, die ich halt gerne hätte. Aber eben dann das Problem mit den Diensten ist, dass sie wirklich irgendwie, ja, die können halt in 2-3 Jahren weg sein und dann bist du irgendwie wieder deine Bilder los. Und ja, wie das lizenzrechtlich aussieht, wenn du deine Bilder da hochlädst, ist ja dann auch immer noch so, ja, irgendwie, zumindest bei Facebook beispielsweise, wenn du ja Facebook-Alben benutzt, trittst du ja dann irgendwie, glaube ich, alle Bildrechte mehr oder weniger direkt an Facebook ab. Und Facebook kann dann mit deinen Bildern machen, was sie wollen. Nicht, dass das wirklich passiert, aber es ist halt einfach so vom Gefühl her schon nicht ganz in Ordnung. Und alles, was man halt so findet, hat entweder Features nicht oder Features, die irgendwie niemand braucht. Oder sie sehen halt irgendwie so aus, als wären sie wirklich vor 10, 15 Jahren das letzte Mal irgendwie UI-technisch angepasst worden. Und das ist halt so ein bisschen, dann habe ich die Fotos halt nirgends online, beziehungsweise so 2-3 auf Flickr, 2-3 auf 500 Pixel und that's it.
Was eine Handvoll Leute tatsächlich auch noch machen, ist ihr NAS über ihre Fritzbox freigeben und dann auf dem NAS laufende Bildergalerien zu benutzen, um mit anderen zu teilen. Ich bin jetzt, das ist wieder, nachdem ich die Gallery kenne und weiß, was man eigentlich auf einem eigenen Webspace machen kann, dafür sind die auf den NAS laufenden Synology und QNAP, die ich gesehen habe, doch immer noch sehr rückständig.
Das ist halt für die auch nicht kein Business oder so, ne? Die haben das halt dazu programmiert.
Also die Leute, die da hingerotzt sind, eben
seitdem geht's halt
so sehr in der Unterzahl, dass es keine Relevanz hat, ja.
Ja. Und ich verstehe halt nicht, warum es da keine Lösung gibt. Weil.
Gibt's auch. Du hast doch gerade genug gesagt. Nimm da halt eine.
Ja, aber die sind halt alle scheiße.
Ja, dann musst du dir was selber programmieren.
Und haben wir doch schon. Die sehen halt alle so aus, irgendwie, wie sie vor, keine Ahnung, eben. Irgendwie wie von 2000 oder so. Die haben halt alle UIs und irgendwie laufen alle auf PHP mehr oder weniger. Und es gibt irgendwie nicht dieses hippe Ding, was man benutzen kann, was auch einigermaßen anständig aussieht. Und ich verstehe halt nicht, warum das niemand baut. Weil zumindest so von außen betrachtet, ohne es jemals wirklich großartig gemacht zu haben, erscheint mir das nicht nach einem viel komplizierteren Problem, als irgendwie einen Block zu bauen. Und Blocks gibt es jetzt halt wie Sand am Meer. Wo halt auch 2-3 Projekte herausgegangen sind, die man einigermaßen benutzen kann und die ein bisschen aussehen.
Und ja, genau, also Aussehen ist das eine, warum ich definitiv daran scheitern würde, eine vernünftige Galerie selbst zu schreiben, weil die Zeit, also sind wir beim Faktor Zeit, aber bis ich ein gutes UI hinbekommen habe, man könnte sich natürlich da dann mit jemandem zusammentun, der das schnell hinbekommt, aber trotzdem die UIs dann umzusetzen, dass man eine schöne Präsentation für Bilderalben hat, das ist schon extrem zeitaufwendig. Und da auf der anderen Seite dann dieses Stück Software so zu pflegen, dass man es auch tatsächlich auf seinem eigenen Server laufen lassen will und nicht jede Nacht kurz vorm Einschlafen noch kurz denkt, werde ich eigentlich gerade gehackt oder?
Oder ich, ja.
Tja.
Also, wenn wir Hörer haben, die irgendwie was einsetzen und damit zufrieden sind, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so einsetzt. Vielleicht gibt es ja da draußen eine Lösung und man kennt sie einfach nur nicht. Vielleicht hat ja jemand mal was super Tolles geschrieben, aber es kennt nur niemand.
PiviGo ist schon nicht schlecht. Also es ist jetzt vielleicht gerade eben bei dem, was ich so erzählt habe, nicht so gut weggekommen. Es liegt wahrscheinlich zuallererst an meiner Erwartungshaltung, die ich geprägt durch die Gallery mitgebracht habe. PiviGo kann man extrem gut customizen. Die Templates sind gut verständlich. Der Code, in dem PiviGo geschrieben ist, der ist gut nachvollziehbar, sodass ich eben auch für diese Migration, ich bin da relativ in die Tiefe gegangen, eben in die Datenbank rein und habe mir Skripte geschrieben, die die Sachen übersetzt haben, die der Skript-Migrationsskript, das nimmt aber gewisse Datenelemente nicht mit und darüber geht auch mein Blogpost. Das war alles wunderbar zu verstehen und machbar. Also es ist kein Spaghetti-Code, das sieht nach einem sehr soliden Stück Software aus. Und die PiviGo-Community ist auch aktiv. Das ist das, was mich dann dazu bewogen hat, tatsächlich auch erstmal dahin zu migrieren. Es gibt Leute, die sich drum kümmern. Es gibt Apps dafür für Android und wie heißt das andere? iOS? mit diesen Apps kann man auch ein Auto-Publishing, Auto-Upload aktivieren und so. So Spielereien sind alle da und es, wie gesagt, die Community funktioniert einigermaßen. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Man will eben nichts nehmen, was seit 5 Jahren offensichtlich nicht gepatcht wurde. Mhm. Und wo wir es gerade eben von PHP 7 kurz hatten, gerade auch da sind sie dabei und bringen immer wieder Updates und da wird gepflegt. Wenn also jemand gerade auch auf der Suche ist und sich nicht so richtig entscheiden kann, PiviGo ist ein Blick wert, definitiv. Oder es ist jemand mit viel Zeit. Ich bin auf jeden Fall zumindest gerne so ein Sparingspartner. Ich kann zwar so nicht viel Zeit beisteuern, aber viele Ideen für so eine Photoshop.
Sagen, das gefällt mir nicht, das muss anders sein. Das gefällt mir nicht. Macht es mal besser.
Tja. Ideen sind einfach, ausführen ist dann der schwierige Teil. An Ideen fehlt es, glaube ich, selten. Genau.
Ja, dann.
Dann kommen wir zum Lesefu.
Ja, genau. Wenn ihr sonst nichts mehr zu dem Thema zu sagen habt, genau. Also wer sich da berufen fühlt, kann gerne was in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch da mal so Koken oder so noch an. Das wäre jetzt noch.
Das werde ich mir definitiv mal anschauen.
Vielleicht ist das ja was. Aber ich habe da auch keine, also ob es gut ist, ob das die Richtung überhaupt erfüllt. Keine
Weiß
Ahnung.
Nur. Ja, ich werde es mir anschauen.
Gut. Lesefu.
Lesefu.
Microservices. Microservices.
Genau, Microservices ist ja so ein.
Also ich bin auch so ein Microservice. Also ich spreche in so ein Mikrofon und das als euer Service.
Mit Mikrofonservice. Genau. Und
total hip.
Ist ein gar nicht mal so langer Blogpost. Kann man sich mal kurz durchlesen. Geht halt so ein bisschen darum, wann Microservices überhaupt Sinn machen. Und ja, Microservices sind jetzt gerade so voll in und so. Und ja, man soll alles irgendwie in Microservices machen. Zumindest bekommt man so ein bisschen den Eindruck, wenn man so schaut, wenn man sich so neue Tutorials anschaut oder so und so ein bisschen im Web halt irgendwie auf Twitter sich umschaut, dann ist so Microservices, Microservices, Microservices. Aber ja, die wirkliche Antwort ist halt, it depends, wie immer. Und es gibt halt auch sehr viele gute Gründe, einfach einen Monolith zu bauen. In gewissen Fällen ist das halt die bessere Lösung als 15 verschiedene Microservices. Und es kommt halt sehr, sehr stark auf den Use Case drauf an.
Ja.
Und man sollte sich da vielleicht nicht in die Irre führen lassen, weil alle irgendwie von Microservices reden, zu glauben, dass man selber auch Microservices machen muss. Vielleicht wäre man auch besser beraten mit einem Monolith.
Ja, also der Artikel ist sehr gut, der Martin Fowler. Ich kenne ihn, der ist ein interessanter Punkt. Es gibt viel interessantes, anderes Zeug dazu zu lesen. Und der Punkt, den du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall richtig. Bitte keine Microservices bauen, nur weil irgendwer gehört hat, dass Microservices jetzt hip sind. Man handelt sich durch ein verteiltes System ganz andere Probleme ein, die man vielleicht gar nicht bekommen hätte und auch nicht, und auch wenn man mit einem Monolith arbeitet und die Probleme, die Microservices lösen, hätte man vielleicht auch gar nicht bekommen, weil der Monolith für das Anwendungsszenario, was man erschlagen will, völlig ausreichend ist. Das ist in sehr, sehr, sehr vielen Geschäftsanwendungen tatsächlich einfach der Fall, weil wir da nicht von Lasten reden, die vergleichbar mit einem Netflix sind. So, um da mal die ganz krassen Gegensätze direkt gegenüberzustellen.
Genau, den Vergleich bringt er halt auch, weil man sieht ja, viele dieser Tech-Talks und so werden halt irgendwie von Leuten gemacht, die irgendwie bei Google sind, die bei irgendwie Netflix sind, die bei Facebook sind, und die haben halt ein anderes Lastenprofil, die haben andere Probleme zu lösen, als man selbst mit seinem popligen Startup, das irgendwie ein Service für irgendwie ein paar hundert, ein paar tausend Leute bereitstellt. Und ja, nur weil das für Facebook funktioniert, heißt das halt nicht, dass es für das kleine Startup auch die beste Lösung ist.
Genau. Wo man sich auf jeden Fall schon bewusst drüber sein kann, ist, welche Mindset hinter Microservices, wenn sie gut umgesetzt sind, steht. Und das ist ein viel sauberer Schnitt der Trennung. Und dann haben Microservices für langlaufende Systeme natürlich den Vorteil, dass man dann Teilbereiche der Anwendung modernisieren, umbauen, anpassen kann, ohne dass man direkt das ganze System ändern muss. Das braucht natürlich viel Disziplin in der Architektur, zahlt sich dann aber aus. So, dass man eben nicht nur über die Nutzerzahlen argumentieren kann, ob ein Microservice sich lohnt oder nicht, sondern auch aus Architektursicht oder aus Laufzeitsicht, wie lange planen wir dieses System zu betreiben. Gut, die meisten Systeme laufen sehr viel länger, als sie jemals geplant waren. Dass überhaupt ein Ableben von Systemen geplant wird, ist heute noch die Ausnahme, traurigerweise, weil die Leute
sich Build forever
darüber einfach auch gar nicht der Kosten bewusst sind, die auch, wenn man beschließt, wir schalten diese Software jetzt ab, wenn diese Managemententscheidung getroffen wird, ist halt der Kostenpunkt noch lange nicht weg, weil das Ableben lassen von etablierter Software in einem Unternehmen ist extrem teuer. Es gibt auch einen sehr schönen Artikel, jetzt wo wir drüber reden, komme ich da drauf, there is gold in legacy software. Und das ist einfach wahr. Wenn man sich anguckt, wie viel Altlasten die Unternehmen heute schon mit sich rumschleppen, wo einfach auch wirklich Business Value in diesen Systemen steckt und sie deswegen sich nicht trauen, die anzufassen. Wenn man den Draht dazu hat, sich mit Technologie zu beschäftigen und sich überwinden kann, sich mit alter Technologie zu beschäftigen, dann wird einem die Arbeit niemals ausgehen.
Das ist so. Das,
Ja, aber Microservices ist ein interessantes Thema und mit dem richtigen Maß, bitte. Das kann ich nur unterstützen. Schöner Artikel, ja.
Genau.
Gut.
Also vielleicht halt einfach vorher mal kurz drüber nachdenken, was ist überhaupt das Problem, das man lösen will. Das Gleiche gilt halt auch für Programmiersprachen und so. Es gibt halt irgendwie nicht so die richtige Programmiersprache TM für alle Probleme, sondern es gibt halt meistens für jedes Problem eine oder mehrere Programmiersprachen, die sich besonders eignen einzusetzen. Und dann sollte man halt vielleicht auch dementsprechend das auswählen und nicht einfach das nehmen, was gerade hip ist und sagen, haha, und dann merken, ja, okay, diese Programmiersprache ist jetzt zwar extrem gut in diesem Bereich, aber das ist halt nicht relevant für uns.
Alles in Assembler schreiben.
Genau. Problem solved. Ja. Für immer.
Oder gleich einfach nur Binärcode. Was soll der Geiz? Ah, scheiß höhere Programmiersprachen. Einfach direkt drauf. Kommen wir zu den Mimis der Woche, oder?
Jo.
Heulen wir rum. wir haben letzte Woche unser kleines, in Anführungsstrichen, RZ umgestellt auf 10G. Also 10 Gigabit.
Und das ist ein Grund für dich rumzuheulen, weil du 10G hast. Ja, ja, mhm, das, danke genau. Für gar nichts. Ne?
Das ist der Grund, rumzuheulen. Ja, nee, das nicht. Aber es gibt halt noch nicht so viel Hardware, die das über Kupfer macht. 10G. Und es gibt seit jetzt ein halben, dreiviertel Jahr ein paar, in Anführungsstrichen, billige Karten, also PCI-Express-Karten, die du in deinen Server reinstecken kannst, die dann halt 10G über Kupfer machen. Das ist ja dieser neue Standard, dieser NBASE-T, Ja, wo du auch 2,5 Gigabit und 5 Gigabit und halt 10 hast. Also können halt der Switch und der Server können das dann halt aushandeln. Wenn das Kabel eventuell zu lang ist, können sie halt runtertakten. Und da gibt es eigentlich irgendwie gefühlt nur einen Hersteller, der so einen Chip herstellt und der dann halt auf mehreren verschiedenen Karten, oder eigentlich ist es dieselbe Karte, bloß von unterschiedlich gelabelt halt, von D-Log gibt es welche oder von anderen Herstellern. Ja, sieht halt exakt gleich aus, die Karte, bloß einmal steht halt der Name drauf, einmal steht der andere Name drauf. Und der Chipsatz ist von, weiß ich gar nicht, wie man ausspricht, Tehuti. Und ja, normalerweise denkt man ja irgendwie, ja, steckt man einen Server rein, Linux, kann irgendwie alles, man bootet, gut ist, geht nach Hause, feiert. Das war bei den Karten irgendwie nicht so. Die wurden gar nicht erkannt. Also klar, ich habe sie dann per Alice-PCI gesehen, aber es gab halt kein Kernel-Modul, was geladen wird. Da war so eine Treiber-CD dabei und ich habe gedacht, welche Welt leben wir eigentlich? Erstens CD, was? Ja, was mache ich jetzt damit? Wie komme ich jetzt an diese scheiß Daten ran? Ich hatte sie schon fast weggeschmissen, muss sie erstmal raussuchen. Und da war dann halt ein Treiber drauf für irgendwie, ja, bis Kernel 3.16 oder irgendwas. Oh, wo sind wir gerade? 4.12, genau. Und selbst auf meinem Debian habe ich halt Backports-Kernel aktiviert und es ist halt weit weg von diesem Kernel. Ließ ich also nicht kompilieren.
Und dann hast du dich mal einen Abend hingesetzt und es gerade gepatcht.
Ja, schön wär's, ja. Genau, weil ich auch so der große Kernel-Hacker bin, habe ich das natürlich nicht getan. Ich habe gedacht, naja, okay, also wird ja irgendwie sich rausfinden lassen hier, wie die Firma heißt. Und die haben auch so einen Download-Bereich, toll, da kann man Linux anklicken. Was passiert? Ja, genau, nichts war da. Jetzt habe ich es gerade nochmal probiert. Jetzt ist der Kernel-Treiber da für bis 4.12. Das war aber die letzten Wochen nicht so. Ich habe denen sogar geschrieben, was passiert ist, ist rein gar nichts. Also, dass es jetzt halt der Download da ist. Aber sie haben keine Info gegeben, nichts. Ja. Also erstens konntest du ihn noch nirgendwo runterladen, außer du hattest halt diese CD mit dem veralteten Ding. Und zweitens, what the fucking is the problem? Dieses Kernel-Modul gibt's schon seit Ewigkeiten, seit 10 Jahren oder seit, keine Ahnung, entwickeln die an diesem Kernel-Modul rum. Warum ist das nicht im Kernel? Warum ist das nicht im Standard-Linux-Kernel drin? Was benutzen die für Coding-Guidelines, dass sie es nicht schaffen, in den Linux-Kernel reinzukommen? In welcher Welt leben wir eigentlich? Dass ich meine...
Lizenzen?
Nee, es ist tatsächlich, glaub, ist GPL. Es macht absolut keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich verstehe es nicht.
Ja, genau. Kurze Zwischenfrage zum Anfang. Warum willst du dann überhaupt 10G über Kupfer machen? Gibt es da einen guten Grund?
Ja, weil ich einen Switch habe, der auf 20 Ports, auf alle 28 Ports, 24 Ports, 24 glaube ich, 10G über Kupfer kann. Und sonst müsste ich ja für alles, wie willst du es über Glas machen? Musst halt Karten kaufen, die SFP-Plus-Module haben, dass du über Glas machst, dann...
Ja. Beispielsweise, ja.
Ja, warum?
Gibt ja auch Switches, die Glas können.
Ja,
weil halt teurer. Glas die Zukunft ist.
Ja,
und
ist
so.
Halt teurer. Ist halt...
Fairerweise muss ich dir da, glaube ich, recht geben. Ja, kostet mehr Geld, aber ist halt Zukunft.
Ist halt teurer, ne?
Ja. Zukunft heute und so.
Sind, also ich würde ja sagen, es sind deine Steuergelder, aber deine jetzt nicht, aber die von Markus sind es auf jeden Fall.
Wirtschaftlichkeit. Ach, lass jemand anders die Zukunft vorantreiben.
Ja, okay. Nee, also erstens die Switche, die halt nur SFP-Module dann haben, sind halt wesentlich teurer. Da musst du halt noch die Module immer alle extra kaufen. Und so ein Switch mit 10G über Kupfer, 2700 oder sowas hat er gekostet. Also es geht noch. Ja.
Mhm.
Und dann halt die Karten, die 10G-Karten für Kupfer, diese mit TUT-Modulen, da kosten irgendwie 240 oder sowas. Und bei Glas ist halt alles teurer nochmal.
Ja, ist richtig, ja.
Genau. Deswegen hatte ich dann halt auch die Karten, bestellt, weil die halt billiger sind, hatte jetzt aber extrem die Probleme und was, ja, einzige Lösung ist dann mal doch die Intel-Karten, die nochmal 100 Euro mehr kosten, weil die steckst du rein und die funktionieren halt einfach. Das ist, hä? Also ich meine, wenn man jetzt echt, also hier in diesem Release-Notes steht, die erste Version von diesem Treiber war 2013, ja. Also es ist, hä? Warum hat man es in der Zeit nicht geschafft, das in den Kernel reinzukriegen? Ich verstehe es nicht. Mir ist es zu hoch.
2013 ist jetzt noch nicht so lange her.
Ja, aber bis dahin, weiß
ich
nicht.
Wenn ich überlege, was ich alles seit 2013 versuche.
Ja, aber dein Business Case ist nicht, fucking Karten zu Chips zu verkaufen, die halt in Karten drin stecken, die halt zu 95% in irgendwelchen Linux-Servern enden, gefühlt, ja?
Hm.
Dann wäre okay, also, wär doch eins meiner Hauptziele, wenn ich diesen Scheiß verkaufen will, dieses Kernel-Modul in den Kernel zu kriegen. Und zwar schon vorgestern.
Hm.
Ja, und seit 2013 kamen x-tausend Kernels raus, gefühlt.
Was heißt das dann für die Qualität dieses Codes?
Ja, das weiß ich nicht. Ich benutze die Karten halt nicht. Ich habe es wieder ausgebaut. Ich habe jetzt Intel-Karten gekauft. Das tut mir leid. Jetzt könnte ich ihn ja, wie gesagt, heute, jetzt vorhin, als ich nochmal draufgeklickt habe, war jetzt der Treiber da. Aber ich meine, die Umstellung ist jetzt durch, also
zu spät.
Wir könnten jetzt 10G to the Desktop machen. Also ich könnte jetzt, und wir könnten unsere Desktop-PCs jetzt auch noch mit 10G-Karten ausrüsten. Vielleicht sind ja auch die Windows-Treiber von dem Ding viel besser. So. Ich weiß zwar nicht, was du davon hättest jetzt, weil die Außenanbindung natürlich auch keine 10G ist, sondern irgendwie nur, keine Ahnung, 2 oder 3 oder so. Deswegen kannst du jetzt auch nicht aus dem Internet gleich mal mit 10G ziehen. Macht halt schon eher mal Sinn, die Server untereinander so zu vernetzen miteinander. Aber das hat mich halt megamäßig angekotzt. Und jetzt noch mehr kotzt mich an, dass sie es jetzt irgendwie auf die Webseite geschafft haben und es auch nicht geschafft haben, mir mal eine Mail zu schreiben. Nach dem Motto, ja, wir haben ihre Mail bekommen, wir haben irgendwie festgestellt, dass hier der Downlink kaputt ist und wir haben die neueste Version hingepackt. Und apropos, im übernächsten Kernel ist unser Modul drin oder so. Aber nee. Also es ist eine Frechheit auf mehreren Ebenen. Ja. Wie gesagt, welche Gründe es auch immer geben mag, dass das Ding jetzt nicht im Linux-Kernel ist, kann eigentlich nur sein, dass sie entweder zu doof sind oder ihre Coding-Guidelines zu scheiße sind. Das ist schon Verbrechen an sich und dann auch noch nicht mal irgendwie auf meine Support-Anfrage zu reagieren, ist gleich dreimal ein Verbrechen. Ja, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn der Scheiß nicht gekauft wird. Und wie gesagt, bei den Intel-Karten, da weiß ich nicht, die sind standardmäßig eigentlich nur 10G, aber irgendwie habe ich gelesen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert leider, dass die zumindest unter Linux auch diese 5 und 2,5G können. Mhm. Ich meine, im Normalfall brauchst du es jetzt nicht. Es wäre nur, wenn du eine sehr lange Leitung hast. Ich meine, ich habe auch manchmal eine lange Leitung, aber das hat nichts zu tun. Oder halt schlechte Kabel oder sowas, dann könnte er halt runterschalten.
Ja, aber du willst ja die 10G haben, wenn es geht.
Ja, genau. Aber wie gesagt, kann ja sein, dass es irgendwelche Gründe hast, so ein ganz langes Kabel, musst über 100 Meter gehen oder sowas. Dann wäre es natürlich auch schön, wenn die Karten das auch könnten. Ich habe jetzt nur kurz gelesen, dass es theoretisch gehen soll. Ich habe es halt nicht ausprobiert. Aber klar, auf den Strecken, die ich da jetzt habe, tun halt die Intel-Karten wunderbar. Und mittlerweile manche Server-Mainboards, ich habe dann tatsächlich auch in den Firewalls festgestellt, dass wir da auch schon 10G, dass die Ethernet-Ports schon 10G konnten. Es war so wie, ach,
ups,
aber du kannst
wie
schon 10G.
Wie war das mit Steuergeldern?
Ja, da hat man halt damals schon die richtigen Server gekauft, die konnten schon 10G über Kupfer. Das war halt schon auf dem Mainboard fest drauf.
Schön.
Ja, also mittlerweile ist es halt auch nicht mehr unüblich, dass du mittlerweile eventuell musst du es halt dazu konfigurieren oder so, aber du hast halt schon Boards, wo halt die Kupfer TP-Ports halt schon 10G können. Dann brauchst du halt nur noch die entsprechenden Switches, aber die Switches werden auch langsam billiger. Es gibt welche von Netgear, die kosten auch nur noch 200-300 Euro oder sowas. Und dann könntest du halt langsam zu Hause auch mal mit 10G-Verkabelung anfangen. Ja. Also, na klar, wer das Geld hat, kann auch gleich Glasfaser machen. Aber wenn ich mir halt denke, dass die WLAN, dass die Wi-Fi-Sachen mittlerweile schneller als 1G sind, ist es halt langsam nötig, dass man die Dinger entweder dann mit 2 oder 3 Kabeln ausstattet oder dann halt langsam mal mit 10G, weil es ist ja irgendwie witzlos, ja, dass du da mehrere Kabel hinlegen musst, damit die Wi-Fi-Zelle schnell genug ihre Daten los wird. Das ist ja irgendwie ein bisschen schizophren.
Ja. LWL ist aber doch wesentlich günstiger geworden, als es mal war. Ja. Also es ist nicht mehr so absurd teuer. Es ist immer noch teuer, verglichen mit Kupfer, aber es ist nicht absurd teuer. Also wenn ich jetzt ein Haus bauen würde und dann noch das Geld für eine vernünftige Elektroinstallation übrig hätte, dann würde ich LWL legen.
Also ich überlege mir das natürlich auch, ja. Aber halt du, ja, von wo nach wo legst du die Glasfaser? Vom Dachboden in den Keller, okay. Gut, bin ich dabei. Aber an aller anderen Stellen legst du halt trotzdem nur normales Kupferkabel, weil da brauchst du, also ja, du wirst jetzt nicht auch auf jeden Stock irgendwie deinen Switch mit Glasfaser verkabeln. Because we can. Also, ich meine,
ja. Naja, also halt. Wollen schon. Ja.
Wollen schon, ich wollte auch gerade sagen.
Ja, okay. Ja, ich weiß auch nicht, was für ein Schloss du gekauft hast, dass das irgendwie nötig ist. Aber ich meine, ich werde wahrscheinlich auch überall, wo es geht, Netzwerkdosen setzen lassen, damit man halt seine
weniger Funksmog. Vor allem, es geht auch, man kann jetzt mal die Aluhülle außen vor lassen. Es geht ja gar nicht mal nur darum, es geht auch einfach um die Verlässlichkeit. Also WLAN schön und gut, aber es funktioniert halt immer dann nicht, wenn man es gerade braucht.
Ja, na, und du musst ja auch für die richtige Ausleuchtung sorgen. Und wenn du jetzt echt so ein Soundsystem haben willst, was halt in allen Räumen abspielt, so Sonos oder was auch immer, ja, da ist es auch viel einfacher, wenn du den einfach anstecken kannst an deine ganzen Kupferleitungen, die du halt gelegt hast im ganzen Haus. Ja. Und was weiß ich, und die Setup-Box hier und das NAS da und die Büroräume sowieso und Kinder brauchen, gut, vielleicht brauchen die später nur noch WLAN, aber vielleicht brauchen die auch mal noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht spielen sie auch ganz, ganz schnelle Spiele und da ist die Ping-Zeit total wichtig. Also brauchen die auf jeden Fall auch 10G-Kabel. Vielleicht hat ja die nächste PlayStation 7 oder so dann ja auch 10G-Ports. Wer weiß. Ja, dann muss man das schon mal planen jetzt. Muss man die schon so verlegen, dass das dann überall passt. Aber wie gesagt, Glasfaser so im Haus, ja, zwischen den Stockwerken vielleicht, um die, wenn du wirklich mehr als einen Switch bräuchtest für dein Haus, ja, wenn dir irgendwie 48 Ports in deinem Haus nicht reichen, kommt drauf an, wie groß dein Haus ist, dann kann man natürlich noch Stockwerk-Switches machen und dann kann man die über Glasfaser anbinden. Okay, wenn du das nicht hast, weiß ich nicht, ob man das dann wollte. Aber ja, auch Glasfaser ist billiger geworden, aber noch ein Tick billiger ist halt 10G Kupfer und das geht jetzt langsam. Mein Mimimi ist halt, dass diese TUT-Networks sich da ein bisschen baselig anstellen. Das ist irgendwie so, dass sie so doof sind. Nervt mich. Dann kriegt halt Intel das Geld. Kann auch nichts machen. Dass es reinstecken geht. So muss es sein. So will ich das.
Ja. Ich habe gerade noch geschaut, Netgear bietet wohl so 8-Port 10G Kupfer-Switches so ab $800 an. Echt, so plus teuer, minus. Ja, also so ein 100er pro Port kostet das schon noch.
Also ich habe einen gekauft, aber der ist so teuer. Beziehungsweise ich habe kaufen lassen. Ich habe nur gesagt, ich will den.
Ich will.
Ich hätte gern diesen zum Testen. Oh, ich weiß gar nicht. Echt, ist der, war der so teuer? Scheiße.
Steht jetzt auf der offiziellen.
Ja, das, da steht, da würde schon so sein.
Seite. Ich weiß halt auch nicht.
Ja, dann würde es schon so sein, wenn du so sagst, dann würde es halt so sein. Ich dachte, es wäre eher so in der 300, 400 Euro Liga gewesen, aber. Wenn du sagst, der kostet noch 800.
Also es ist jetzt für zu Hause dann schon noch eher am oberen Rand, was man sich, glaube ich, so klicken will.
Ja.
Aber.
Ja, aber wie gesagt, so 500 Euro. Weiß nicht.
Ja.
Sehe ich jetzt hier. 10, ja. 500 Euro. Also irgendwo. Also 800 ja. Dollar, 500 Euro fänd ich jetzt, also 500 Euro hat er gekostet. Mhm. Oder sehe ich jetzt Angebote, 508 Euro. Kann ich ja auch nochmal verlinken hier. Hab jetzt auf diesen Preisvergleich gedöns mal geguckt gerade.
Ja, aber für zu Hause ist es dann wohl doch eher noch so 2-3 Jahre vermutlich warten, bis die Preise dann halt in den Bereich kommen, wo man auch bedenkenlos sich das dann kaufen kann, weil mit dem Switch allein ist es ja dann halt noch nicht getan. Dann brauchst du ja auch irgendwie.
Ja, du brauchst auch die Karten,
NAS,
die,
was
wie gesagt,
200-300
Euro kosten pro Stück, klar.
Ja, genau.
Ja.
Und.
Ja, ist, also klar, in einem Rechenzentrum brauchst du es halt schon eher noch.
Ja,
zu Hause ist, ich meine, gut, deine Musikverwaltungsgedöns braucht keine 10 Gigabit. Ja, weiß ich nicht, wie viele Musikstreams du da gleichzeitig durchjagen kannst, dass du die jemals vor.
Alle,
ja.
Alle gleichzeitig.
Alle Radiosender dieser Welt gleichzeitig, ja. Genau. Dann konnte man vielleicht da hinkommen. Aber ansonsten brauchen die das halt eher nicht so.
Ja.
Aber wenn du, weiß ich nicht, zwischen deinem Desktop und deinem NAS. Wiederum auch die NAS-Systeme von QNAP und Co., die kommen jetzt alle mit 10 Gigports, die neuen. Also kriege immer wieder die Pressemitteilung hier von QNAP und steht immer drin, ja, was sie jetzt alles Tolles für Ports haben. Also es kommt langsam. Ja, langsam, aber sicher kommt es. Und wie gesagt, ein Switch für 500, die Karten für 300. Klar ist noch nichts, wo diese Gigabit-Karten, die halt irgendwie 3,99 Euro oder sowas kosten, da sind wir halt noch nicht. Aber ja, man kommt langsam in den Bereich, wo es dann halt machbar wäre.
Genau.
Ja, trotzdem, ich hoffe mal, dass diese TUT-Dings das irgendwie mal hinkriegen, da in den Linux-Kanal reinzukommen. Ansonsten sind sie halt einfach keine Alternative. Tut mir leid. So.
Aber sie haben doch auf deine Support-Anfragen reagiert. Das Kernel-Modul ist doch jetzt da.
Nee. Erstens haben sie nicht reagiert, weil sie mir nicht geschrieben haben zurück.
Sie haben nicht persönlich reagiert, aber Reaktion ist Reaktion.
Ja. Ja, und es ist tatsächlich jetzt auch bis 4.12 kompilierbar. Also steht zumindest auf der Webseite. Getestet habe ich es jetzt natürlich nicht. Das Modul, was ich vorher hatte, ging definitiv nur mit einem, ich glaube, 3.16 oder sowas. Konnte man es kompilieren mit da höher drauf. Ging es einfach nicht. Also scheinen sie ja auch irgendwas entwickelt zu haben. Aber tut mir leid, es muss halt direkt im Kernel drin sein. Ich will das einbauen und booten und es soll gehen. Ich kompiliere mir nicht meine Kernel-Module bei jedem Kernel-Update. Das können sie mal total unter Ulk verbuchen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Ja, vor 15 Jahren habe ich sowas vielleicht, nee, vor 15 Jahren auch schon nicht mehr. Vor 18 Jahren habe ich sowas vielleicht noch gemacht. Ja, also im letzten Jahrtausend. Okay, dieses Jahrtausend, nee, tut mir leid. Nee, deswegen würde ich auch zum Beispiel nie mehr VirtualBox und so einen Schnee verwenden. Weil immer, was weiß ich, dass der irgendwas kompiliert hat bei jedem neuen Update. Und ich habe mir gedacht, nee, tut mir leid, geht halt nicht. ist halt nicht drin. Ich will halt einfach mittlerweile Kernel-Update, super neue Features, alles geht. Und nicht, dass da irgendjemand noch irgendwelche Sachen rumkompilieren muss auf meinem System. Ist nicht. Dann kann ich auch gleich Gentoo nehmen. Dann kann ich gleich alles von Fortal kompilieren. Ja. So. Jetzt seid ihr dran. Ich habe genug geheult.
Schön. ich will nur kurz heulen und zwar über Nextcloud und OCR. Es gibt da eine Lösung, aber sie ist sehr viel komplizierter, als sie eigentlich sein müsste. Zumindest gefühlt. Und ich werde hoffentlich das nächste Mal das dann fertig aufgesetzt haben und es wird funktionieren. Und dann kann ich auch ein bisschen in die Details gehen, wie man sich sowas aufsetzt und ja.
Zum Verständnis, du versuchst eine Nextcloud aufzusetzen, die deine Dokumente nimmt und da ein OCR drauflaufen lässt.
Genau, ich möchte, mein Endgoal ist es, eine Nextcloud zu haben, wo ich meine PDFs rein sortieren kann und diese dann Volltext durchsuchen kann. Jetzt, viele meiner PDFs sind halt irgendwie selber eingescannt oder haben halt keinen OCR-Layer. Das heißt, ich muss irgendeinen einfachen Weg haben, da ein OCR drauf zu bekommen.
Mhm.
Genau, und ich habe mir jetzt mal halt, es gibt so eine Plugin-Lösung, die verhältnismäßig einfach funktioniert dann, wo man einfach das PDF anklicken kann und sagen kann, zack, mach mir ein OCR drauf und es dann das File mit OCR einfach wieder in die Nextcloud reinlegt. Was von der Funktionalität her ganz cool ist, das Problem ist halt, dass man sich einen ganzen Zoo von Services und Diensten und Software dazuklicken muss, dass das dann überhaupt funktioniert. Und davon war ich dann nur so mäßig begeistert, weil ich dann halt auch wieder einen ganzen Nachmittag damit verbracht habe, das zu konfigurieren. Ja, und ich würde auch lieber andere Dinge mit meiner Zeit machen, aber so ist es halt.
Okay, und letztendlich macht der OCR dann ja auf Bildern, oder? Das ist ja nicht PDF-spezifisch, weil ich gehe davon aus, wenn es keine Bilder-PDF wären, dann wäre ja Text schon irgendwie durchsuchbar vorhanden.
Ja, nein, er kann das auch auf Bilder machen. Das ist kein Problem. Also es benutzt darunter diese, jetzt die Frage ist, wie das Ding heißt. Lass mich das kurz googeln. Es benutzt diese OCR-Software drunter, Tesseract OCR.
Ja.
Dieses, was halt, und das ist grundsätzlich auch das, was eigentlich überall drunter ist, egal was man sich für eine Open-Source-Lösung anschaut, das ist halt irgendwie überall schlussendlich drin. Und das ist halt aber eine mehr oder weniger eine C++-Library. Und ja, das macht halt dann nur so mäßig Spaß zu benutzen. Das heißt, man will halt rundherum irgend so ein Wrapper und da gibt es dann halt tausend und eine Lösung, dieses Problem zu lösen.
Mhm.
Genau.
Okay. Nice.
Dann.
Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Thema Nextcloud. Und zwar die Nextcloud-App auf Android und das Teilen von Bildern.
Okay.
Das ist eine schlimmere Odyssee, als ich wahrhaben will. Aber ich bin ja zwei oder dreimal schon da reingerannt, dass ich Bilder teilen wollte, die auf meiner Nextcloud liegen. Und sie auf dem Handy dann gerne in einem Messenger weiter verteilen würde. Also ich möchte meine Bilder holen und dann weiter verteilen. Ja. Also gut, man hat die Nextcloud-App in der Hand und denkt sich, okay, dann lade ich die Bilder jetzt mal runter, dann habe ich sie schon mal lokal, von da kann es dann ja nicht so schlimm sein. Also Bilder runterladen, alles gut. Dann will ich ja jetzt nicht per Nextcloud-Link teilen, weil Nextcloud Mobile Browser, also Nextcloud im Mobile Browser taugt nicht für jeden Anwender und ist alles nicht so cool. Ich möchte tatsächlich das Bild weitergeben. Deswegen lade ich es ja vorher runter. Ich selektiere dann, nachdem ich es runtergeladen habe, alle Bilder in der Nextcloud-App und möchte sie per Teilen versenden.
Warum in der Nextcloud-App? Warum nimmst du dann nicht schon eine Messaging-App? Verstehe nicht.
Weil die Bilder erstmal in dem Container der Nextcloud-App runtergeladen sind. Ich kann auch die Anstrengung machen, sie in dem obskuren Dateisystem zu suchen.
Ja.
Möchte ich mir aber vergleichen, weil ich bin ja gerade in einer App, wo ich meine Bilder sehe. Also selektiere ich diese App und möchte sie per Teilen versenden. Klicke also im Menü von Nextcloud auf Teilen. Nee, geht nicht. Merp, erster Punkt. Wenn ich mehrere Dateien in Nextcloud selektiert habe, gibt es keinen Menüpunkt zum Teilen. Den gibt es nur bei einzelnen Bildern. Warum? Warum? Das verstehe ich schon nicht.
Paul aufgemacht.
Am ersten Punkt. Ja, ja, ich versuche noch die Zeit dafür zu finden. Also gut, dann eins. Datei markiert, per Menü teilen. Und Möb, zweite Mal auf die Nase gefallen, weil Teilen in der Nextcloud-App ist nicht das Teilen wie in allen anderen Apps. Nein, Teilen in der Nextcloud-App ist natürlich ein Nextcloud-Link zu generieren.
Ja,
und
ich jetzt auch so erwartet.
Diesen Link weiterschicken. Schön. Okay, dann also runtergescrollt in diesem schönen Menü und den Punkt Senden gefunden. Okay, dann das. Senden ausgewählt. Android braucht dann relativ lange, um den Auswahldialog anzuzeigen, mit welcher App man denn senden möchte. Ich hoffe, das liegt vielleicht an meinem Telefon. Ich habe jetzt allerdings auch nicht so ein 50-Euro China-Modell, deswegen bin ich da schon sehr erschrocken. Dann wählt man endlich den Messenger, mit dem man versenden will. Und Merp, wieder auf die Nase gefallen, dann bekommt die schöne Meldung, Teilen fehlgeschlagen. Bitte versuche es erneut. Oder aber, wahlweise mit einem anderen Messenger, ungültige Daten, senden nicht möglich. Egal, mit welchem Messenger ich es probiert habe und wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, dass wir durchaus Messenger-affin sind. Es ist eine Anzahl. Es ging nicht.
Tja.
Ich endete dann also damit, die Bilder per Browser runterzuladen, lokal zu speichern und dann im Messenger von Hand zu teilen. Ich meine, geht's noch? Ich sehe die Bilder doch schon in meinem Nextcloud UI. Das kann doch nicht sein, dass das so ein Container ist, als wenn ich auf einem iOS-Gerät wäre. Und
hast du nicht einen Laptop dabei gehabt?
iOS. Also. So, und dann kommt ja noch, ich wollte ja mehrere Bilder teilen, also habe ich über Webbrowser aus meiner Nextcloud mehrere Bilder zusammen runtergeladen. Wie lädt er sie dann runter? Als ZIP-Datei. Ja, ja.
Yes.
ZIP-Datei auf einem Android-Gerät. Der Spaß beginnt von vorne. Dann muss man erstmal einen Dateimanager finden, mit dem man das Ganze vernünftig entpacken kann. Amaze ist wunderbar zum Schluss. Amaze ist ein Dateimanager, der werbefrei und funktional ist. Es ging dann. Ich habe dann irgendwann auch noch gefunden, wo Nextcloud die Dateien abspeichert im Dateisystem. Das ist allerdings auch, nachdem Android ja immer mal wieder einen Krampf macht, diese Container-Geschichte zu verbessern, angeblich aus Security-Sicht, auch sehr versteckt oder unnötig versteckt. Also eigentlich normal Benutzer auch nicht zutraubar. Ja, wie auch immer, ihr versteht mich.
Zutraulich.
Ja, zutraulich. Ich muss definitiv, du hast recht, Ingo, ich muss das noch in die Nextcloud-App-Community da schreiben, aber die Nextcloud-App ist ja kostenlos. Man darf ja eigentlich gar nicht meckern, aber bitte, dann lasst sie doch 2,50 Euro kosten und stellt dafür einen UX-Experten an, der euch sagt, wo die Glitches sind. Das ist echt ein Krampf. Schade. Dafür, ich mag das ganze Projekt und das alles drumherum sehr gerne, aber die Nextcloud-App auf Android treibt mich an diesem Punkt immer wieder aufs Neue ins Wahnsinn. In den Wahnsinn. Haben schon nach 22 Uhr, ne? Ja, übrigens mit der Nextcloud-App auf dem iPad getestet, da funktionierte es erwartungsgemäß. Dateienhandling auf iOS ist allerdings eine Geschichte für sich, von daher kann ich auch nicht behaupten, dass da alles gut wäre.
Keine Dateien, das ist alles nur. Die werden alle vor dir versteckt.
Ja,
es gibt keine Dateien, Luke. Ja, ja, okay. Kommen wir zu den Picks.
Picks.
Ja.
Genau.
E-Mail Operating System. Oh Gott.
Ist, was der Name sagt. Ich habe es mir dann auch nicht länger angeschaut. Ich habe nur den Link, es ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Es gibt wohl tatsächlich ein Emacs Operating System. Da hat sich wohl jemand hingesetzt und ein Operating System in Emacs geschrieben. Ich kann aber leider nicht sagen, wie komplett das ist, ob das funktioniert, ob man das benutzen kann, ob man das benutzen will.
Ja, okay.
Dafür war mir meine Zeit dann leider doch zu schade. Ja, könnt ihr euch ja mal durchklicken. Sieht ganz lustig aus. Ich glaube nicht, dass das einen wirklichen Zweck erfüllt. Aber es ist vermutlich so Kunst oder so.
Ja, genau. Es ist Kunst oder kann das weg?
Ich habe die Tage noch den Spruch gehört, dass es früher wohl recht verbreitet war, den Witz zu bringen, dass Emacs eigentlich das ist, was im BIOS geladen wird und das Betriebssystem dann von Emacs emuliert wird.
Ja, genau. Und ich vermute mal, aus diesem Witz hat sich dann halt jemand irgendwann dann hatte zu viel Zeit und hat sich dann halt hingesetzt und hat das in Wahrheit gebaut und jetzt gibt es das halt.
Ja, doch, gut.
Und jetzt könnt ihr das immer verlinken, wenn euch jemand sagt, ja, Emacs ist ein Operating System, könnt ihr sagen, ja,
hier, ja,
kannst du dir runterladen, viel Spaß. Ich benutze dann weiter meine Idee, mein Texteditor,
Notepad, Vim,
was weiß ich.
Mein Vim OS.
Genau, mein Vim OS. Mein Eclipse XP. Oder so. Ach. Was man halt so benutzt. Dann, was haben wir denn noch für Picks? Genau, Routing History, AS15562.
Was ist mit AS? Also autonom.
Funktioniert nur visuell, könnt ihr den Link klicken, müsst ihr ein bisschen warten, ist ganz lustig. Okay. Könnt ihr ja dann mal machen. Routing. Was ihr auch mal machen könnt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, okay, und euch für Game Theory interessiert. Es gibt ein Spiel dazu.
Okay, ist lustig.
Ups. Ja, ist lustig, ne? Game Theory sind diese mathematischen Modelle, um irgendwie, wie man sich halt verhalten soll oder wie sich ein System verhalten sollte, wenn Leute interagieren. Basierend darauf, dass halt dann alles irgendwie so rational funktioniert. Ist auf alle Fälle ganz interessant und das ist so ein kleines Spiel. Muss man sich vielleicht so 15, 20 Minuten nehmen. Und da bekommt man halt so einige dieser Konzepte halt vorgestellt und halt, es ist aber alles sehr, sehr spielerisch gemacht und nicht, geht jetzt nicht sehr in die Tiefe, aber einfach mal, um die Konzepte grob zu verstehen, um zu sehen, um was es geht. Und ist sehr gut gezeichnet und sehr gut animiert. Also macht wirklich Spaß. So ein fluffiges, kleines Spiel. Wenn ihr mal Zeit habt. Gut.
Okay. Dann ja, voice.mozilla.org. Mozilla hat ein Projekt gestartet, bei dem sie Stimmen suchen. Ja, jeder kann seine Stimme donaten, spenden, kann da bestimmte Sätze einsprechen, kann man direkt am Rechner machen und es sind meistens englische oder bisher immer englische Sätze, die man vorlesen soll. Oder man kann auch sich Sachen anhören und sagen, ja, ob das richtig gesagt wurde oder nicht. Und ja, Ziel ist es halt, viele Sprachen oder viele Sprecher zu sammeln und halt nicht den großen Konzernen dieses Feld der Sprachsynthese und sowas zu überlassen. Genau. Also wer Lust hat, ein paar Sätze einzusprechen oder sich andere Leute anzuhören, wie sie über schlechte Mikros, leider meistens schlechte Mikros, irgendwelche Sätze sagen, der kann da gerne mitmachen. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall ein toller Ansatz, dass sie da sich über Voice Recognition sich ein bisschen profilieren wollen und halt Sachen zu sammeln, die halt dann unter freien Lizenzen Open Data mäßig verteilt werden und benutzt werden können und nicht, dass man halt dann von was weiß ich den großen Unternehmen die Sachen einkaufen muss später oder gar keinen Zugang hat, weil man sie halt gar nicht kriegt, solche Daten. Mozilla Common Voice ist der Pick. Und dann haben wir bei den Toten der Woche völlig vergessen. Flash ist tot.
Flash ist tot. Lang lebe Flash.
Sektflasche aufgemacht.
Es ist doch erst 2020 wirklich tot.
Ja, außer
wir haben es jetzt nochmal wieder abgekündigt.
Ja, oder irgendwelche Verrückten kommen damit durch, dass es Open Source machen, warum auch immer man das ja. Open Source haben möchte. Also, nein, bleib weg damit. Geh sterben. Wir haben HTML5 und so.
Viel besser, wir haben WebAssembler.
Ja.
Yeah.
Wir haben bald, können wir den Browser als die Plattform benutzen, die er ist. Hm. Wir brauchen nur noch ein paar Abstraktionslayer dazwischen, damit es auch benutzbar ist.
Also niemand braucht Flash. Flash ist tot, juhu. Und ob es jetzt noch 3 Jahre dauert oder nicht, ist mir auch wurscht. Ist schon lange tot eigentlich. Obwohl letztens doch, oder ich habe Amazon Musik Gedöns gehört und der wollte unbedingt Flash haben. Und ich habe mir gedacht, tja, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Echt jetzt? Sonst merkt man es ja fast gar nicht mehr. Aber so an manchen, der kann man echt nur den Kopf schütteln. Kann man nur den Kopf schütteln. So. Naja.
Tja, ja. Wie gesagt, so Systeme, die einmal implementiert sind, laufen länger als man denkt.
Ja. Ja, da beißt sich's dann selber doch wieder.
Flash ist tot, oder wie Sys-Admins nennen, ab 2020 keine Updates mehr einspielen, endlich. Weil, wenn wir ehrlich sind, das wird ja die Realität sein. Ja. Nur weil Flash tot ist, werden die Leute ja nicht plötzlich, also die Leute, die bis jetzt nicht aufgehört haben, Flash einzusetzen, die werden auch 2020 nicht plötzlich sagen, Flash ist vielleicht gar nicht so toll.
Ja, na,
sondern die werden das einfach weiter benutzen.
Ihre Legacy-Anwendung läuft halt nur mit Flash. Ja.
Ja.
Das ist wie die ganzen Leute, die noch Windows XP verwenden und oder noch schlimmere Sachen. Ja, da hat jemand eine Fachanwendung geschrieben, die läuft halt nur im DOS-Mode. Also benutzen wir den auch noch 30 Jahre später, weil das neu zu entwickeln, hallo? Weißt du, wie viel Arbeit das gemacht hat? Dieses Flash-Spiel, boah, meine Güte.
Ja.
Oder hier, diese.
Das ist genauso wie diese ganzen Bluescreen-Terminals, die immer noch in den Versicherungen und anderen größeren Konzernen laufen, weil nun mal diese COBOL-Anwendung funktioniert.
Ja. Ach ja.
Tja, so ist das.
So.
Gut, zum Schluss noch die FrostCon 2017. Wir haben sie vorhin schon erwähnt, ich wollte sie zum Schluss nochmal picken. Also in 2 Wochen in St. Augustin in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Eine schöne Möglichkeit, mit anderen Gleichgesinnten über Technologie und Software und Open Source und
bei einem Bierchen
freie oder Gesellschaft und so, genau, bei guten Vorträgen, einem leckeren Bierchen und ein paar interessanten Projekträumen zu sinnieren. Ja, wenn jemand kommt und mir ein bisschen Ruby zeigen will, bitte antwittern.
Nee, gut, ja,
sag ich dazu jetzt nichts.
Ich schau mal noch, ob ich mir das einrichten kann oder so. Und wenn falls ich dann da bin, kann ich dir sicher auch ein bisschen Ruby zeigen.
Ja.
Das ist cool.
Bitte komm aber nicht, nachher haben wir noch alle FreeBSD oder so irgendwo auf unserer
Seite. Yes! Ja, ich komme mit FreeBSD Installer, USB-Sticks und werde die dann einfach, wenn ihr eure Laptops irgendwo stehen lässt, kurz mal FreeBSD installieren und sagen, ha, hab dein System geupdatet, viel Spaß. Ja.
Läuft jetzt viel besser, nicht.
Läuft jetzt viel besser. Alles
viel
ist
stabiler
besser.
Mit einem besseren Dateisystem.
Ja.
Nicht, ja, genau.
Doch.
Gut.
Natürlich, immer.
Dann war es das für die Ausgabe 177. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
An FreeBSD. Nicht?
Nee. Du bist raus.
Na dann halt am Gerät.
Du bist raus. Darfst nicht mehr mitspielen hier. Ja, naja.
Schön.
Ja. Ja, dann.
Immer diese Fanatiker.
Mache ich hier mal die Aufzeichnung stoppe ich jetzt.
Ja.
Aftershow machen wir nicht. Ne? Nee. So? Ja. Achso, nee, wir können ja noch gucken, aber ich habe nur die Aufzeichnung
gehört. Tschüss gesagt.
Müssen wir Tschüss sagen? Haben wir Tschüss gesagt?
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.